Professor Emu, dein Themenpodcast mit David und Florian.
Ein kleiner Warnhinweis, bevor es richtig losgeht. Und zwar wird es in diesem Podcast heute unter anderem um die Themen Tod und bestattet werden gehen, beziehungsweise was beim Tod passiert. Wer damit Probleme hat oder damit nicht zurechtkommen sollte, sollte sich diesen Podcast nicht oder zumindest nicht alleine anhören. Und damit wünschen wir euch noch viel Spaß mit der heutigen Folge. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Professor Emu. Mit mir an meiner Seite ist auch wie immer David.
Hallo.
Und heute haben wir auch wie immer einen Gast dabei. Und zwar wollen wir heute über das Thema Bestatter sein reden. Und dazu haben wir uns heute einen eingeladen. Und das ist heute der Markus.
Die dunkle Seite, hallo.
Guten Tag. Am besten, du stellst dich mal kurz vor.
Ja, also ich bin der Markus, wie wir gerade eingangs schon erwähnt haben. Ich bin Bestatter seit jetzt 16 Jahren, bin verheiratet, habe 5 Kinder. Und die Firma als Familienbetrieb am Laufen. Mit meiner Frau, ich bin eigentlich nur Angestellter. Und sonst gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe das früher nebenbei gemacht, als Nebenjob, als Hobby, als Sargträger und dann in den Beruf reingerutscht. Da sind manche fast in der Materie drin.
Ja, da können wir direkt starten. Also, wieso wolltest du Bestatter werden?
Genau, das ist so die Eingangsfrage meistens schon. Ich war früher Sargträger. Ein Freund von mir hat eine Firma aufgemacht, eine Bestattungsfirma aufgemacht. Und ich habe dann mal so neugierig halt gefragt, hey, was machst du da eigentlich so, wie läuft das, was hast du für Aufgaben? Und hat er mich mal mitgenommen, guckst dir einfach an, schaust dir an, habe ich gemacht. Dann bin ich so zu kleinen Aufgaben mitgenommen worden, mal einen Sarg tragen, von der Kirche zum Friedhof raus, aufs Grab zum Beispiel. Dann, hey, komm, kannst du mal mitfahren, eine Abholung machen, ist ja nicht so schlimm. Das war dann gleich meine erste krasse Leiche, die ich gesehen habe. Immer wieder Kleinigkeiten, immer wieder im Flow geblieben, immer wieder mal so ein bisschen nebenbei Tätigkeiten verbracht und kam dann halt mal eine große Bestattungsfirma, und dazu sage ich, habe zu dem Zeitpunkt damals in der Pflege gearbeitet, hauptberuflich, und dann kam eine große Firma, hat gesagt, hey, hätten Sie Interesse, bei uns anzufangen, wir suchen noch einen Bestatter, der auch ein bisschen Know-how mitbringt, aus anderen Berufen wie Pflege, Rettungsdienst, wo ich schon gearbeitet habe, eben um auch dieses Technische aus anderen Berufen mitzunehmen, auch das Handwerkliche so ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, ja, gerne. Und die haben mir dann so ein gutes Angebot gemacht, dass ich mein Staatsexamen hingeworfen habe von der Pflege als Altenpfleger und gesagt habe, gut, ich riskiere es, fangen wir an zu arbeiten. Und so bin ich in den Beruf erstmal reingekommen.
Gut.
Das ist 16,5 Jahre her.
Da führen wir mal direkt weiter. Wie kann man diesen Beruf erlernen, Bestatter?
Es gibt's auf mehreren Wegen. Der klassische Weg ist einfach, man macht die Ausbildung. Eine 3-jährige Ausbildung zur Bestattungsfachkraft. Es geht aber auch mit einer Verkürzung, wie in dem Fall bei mir, wenn man zum Beispiel im Rettungsdienst war, in der Pflege war oder als Bestattungshelfer oder so schon gearbeitet hat, dann kann man natürlich verkürzen, kann es beantragen und hat dann nur 2 Jahre Ausbildung. Man kann aber auch berufsbegleitend das Ganze machen, das heißt, man ist keine Fachkraft, sondern man macht das Ganze, während man als Helfer eingestellt ist in der Firma, muss man eine Firma finden, die einen einstellt, als Bestattungshelfer, und dann macht man nebenbei kleine so kleine Fortbildungen, Schulungen und kann es dann auch bis zum Bestattungsmeister sogar bringen.
Und was würdest du sagen, was brauchen wir so für Voraussetzungen? Was sollte man mitbringen, wenn man in diesen Beruf einsteigen möchte?
Naja, man sollte belastbar sein. Auf jeden Fall psychisch genauso wie physisch. Also das ist natürlich auch ein Job, der an die Knochen geht. Viele fragen mich immer, Markus, kann man auch als Frau diesen Job machen? Natürlich, es geht auch. Ja. Also Frauen, ich arbeite auch gerne lieber mit Frauen zusammen. Erstens haben sie viel mehr Gefühl bei der Arbeit, können besser dekorieren und die stehen ihren Mann oder ihre Frau in dem Sinn. Also ich habe viele Frauen, die können besser anpacken als ein Mann in dem Beruf. Und als Voraussetzung ist es schon, dass man auch ein bisschen Kraft braucht. Also wenn da wirklich so, ich sag's jetzt mal so salopp, so ein kleiner 1,50 Meter großer Lappen mit 50 Kilo dasteht, und der soll natürlich selber, die zwei solche Bestatter, die sollen dann hier 180 Kilo aus dem 4. Stock runtertragen. Wird schwierig, ist genauso wie in anderen Berufen, aber das ist vom Geschlecht jetzt unabhängig. Ansonsten belastbar sein, psychisch natürlich belastbar sein. Man muss versuchen, abschalten zu können. Man muss versuchen, schon vielleicht auch die Arbeit ein bisschen ranlassen und ein bisschen auch im Privatfeld drüber sprechen. Kann man machen, sollte man auch machen, aber nicht zu tief an sich ranlassen. Man muss auch gucken, Bereitschaftsdienst, dass ich den auch in den Hut kriege, denn man muss auch Bereitschaftsdienst natürlich machen, je nachdem, wie man in der Firma das gehandelt hat. Aber damit muss man auch rechnen, Wochenende rauszumüssen, nachts rauszumüssen, am Feiertag rauszumüssen. Das sind so Dinge, wo man sagt, ja, das will auch nicht jeder haben.
Ja. Was macht da jetzt den Beruf so interessant?
Interessant ist es einfach, du hast jeden Tag was Neues. Also jeder Trauerfall ist anders. Ich bin mal gefragt worden, macht dir der Beruf Spaß? Dann sage ich immer, nein, Spaß ist der falsche Ausdruck. Es macht Freude, erstens den Angehörigen zu helfen, weil ich bin ja eigentlich für die Angehörigen da, nicht für den Verstorbenen selber. Als Bestatter bist du eigentlich da, um den Angehörigen eine Stütze zu sein. Und in zweiter Linie den Verstorbenen schön herzurichten, würdevoll zu bestatten, dass er einfach würdevoll von der Welt gehen kann. Und das ist einfach der wichtige Punkt. Und da gilt es einfach, das Hauptaugenmerk drauf zu setzen.
Ja, und das begeistert dich dann auch am Beruf.
Ja, einfach diese Freude zu haben, zu sagen, ja, ich habe dir jetzt helfen können. Es ist halt auch, unsere Firmenphilosophie ist einfach zu sagen, also wir in unserer Firma haben so ein Leitspruch, steht auch oben in der Garage mit den Fahrzeugen, so ein Spruchband. Wir handeln jeden Verstorbenen so, wie wenn es ein eigener Angehöriger wäre. Weil ich sage immer, wenn du jemanden wie einen Fremden behandelst oder wie jemanden wie ein Stück Fleisch, ja, dann bist du nichts anderes als ein Metzger, der das Zeug hin und her schiebt. Wenn du aber immer bedenkst, es könnte auch deine Oma sein, es könnte deine Mama sein, dein Opa, dein Papa, dein eigenes Kind, was du vielleicht gerade bestatten musst, dann hast du nochmal so ein kleines Fingerspitzengefühl, wo du sagst, ja, wenn ich die behandle wie meine eigene Familie, dann kann ich schon nichts falsch machen. Klar ist es trotzdem nochmal eine Distanz da, wo man sagt, es ist ein Fremder, trotzdem, man hat dieses Gefühl, man spricht auch mit dem Verstorbenen teilweise. Ich mache das zum Beispiel, ich sage, so, Frau Müller, jetzt drehe ich sie nochmal um, jetzt ziehen wir sie nochmal schick an, jetzt machen wir das und das. Also als ob ich in der Pflege wäre oder im Rettungsdienst, so spreche ich mit meinem Verstorbenen nochmal. Das ist so dieses Gefühl rüberzubringen. Dieser ganze Ablauf, der macht einfach, wie gesagt, keinen Spaß, aber schon Freude. Und auch um den Angehörigen halt zu sagen, wir sind da, wir unterstützen euch. Und wenn die Angehörigen kommen und sagen, trotz ihrer Trauer, es war eine super Feier, es war eine tolle Trauerfeier, wir haben uns gut aufgehoben gefühlt, dann hast du alles richtig gemacht.
Ja. Und ist man dem Beruf mehr Seelsorger oder Handwerker?
Beides. Du bist Seelsorger. Du bist Handwerker, du bist Dienstleister in erster Linie, vor allem halt auch für die Angehörigen. Du musst auch so ein bisschen Medizinmann sein, denn es kann sein, du musst auch mal eine Versorgung durchführen, eine hygienische. Das heißt, du musst vielleicht auch Katheter ziehen von Verstorbenen. Du musst vielleicht nochmal einen Herzschrittmacher aus dem Brustkorb rausschneiden. Das kommt Gott sei Dank nur noch selten vor in Deutschland, weil die meisten Krematorien zum Beispiel so hochmoderne Öfen haben, wo dieser Herzschrittmacher, wenn er explodiert, im Ofen nichts mehr ausmacht. Aber es gibt schon noch alte Krematorien, wie Bayreuth zum Beispiel in Oberfranken, die setzen voraus, wenn du einen Verstorbenen einlieferst, dann musst du ein Kreuz setzen, ob der einen Herzschrittmacher hat, ja oder nein, und ob du ihn rausgemacht hast, ja oder nein. Wenn du nicht rausgemacht hast, musst du es noch tun. Deswegen musst du auch so ein bisschen, wie gesagt, alle Berufe so ein bisschen verknüpfen. Es ist von jedem was dabei. Auch so ein bisschen Seelsorge, auch so ein bisschen Psychotherapeut macht manchmal schon. Wir machen ja auch Trauerbegleitung. Also wir lassen die Leute nach der Trauerfeier nicht allein, sondern das sind meistens auch noch wochenlange oder monatelange Kontakte vorhanden. Man entsteht auch Freundschaften draus. Das ist immer ganz wichtig, den Leuten auch nahe zu sein.
Sind ja schon sehr viele Aufgaben. Gibt es da noch irgendwelche andere Aufgaben, die ein Bestatter hat?
Naja, die Aufgaben des Bestatters sind ja total vielfältig. Es geht ja los vom Telefonat. Wenn du angerufen wirst, dann kommt das Trauergespräch in erster Linie. Man muss erstmal rausfinden, ist es eine Feuerbestattung, ist es eine Erdbestattung, in welche Richtung geht das Ganze. Da werden im Trauergespräch schon alle Fragen eigentlich geklärt meistens. Dann kommt die Abholung, die Versorgung vom Verstorbenen, die Überführung vom Verstorbenen, dann unheimlich viel Büroarbeit. Man muss unheimlich viel organisieren, telefonieren, dann Beurkundungen auf dem Amt. Man muss mit der Sterbeurkunde natürlich zurande kommen. Das heißt, du musst mit dem Totenschein zum Standesamt gehen, dort beurkunden lassen. Die braucht der Angehörige auch, um Renten abzumelden. Das machen meistens auch wir Bestatter, Rente abmelden, Versicherungen abmelden und so. Das ist ein unheimlich hoher bürokratischer Aufwand. Und natürlich Trauerfeier am Schluss, ja, das ist so dieses Finale, sage ich immer. Der höchste emotionale Punkt für einen Angehörigen, wenn dann der Verstorbene entweder in der Urne oder im Sarg zu Grabe gelassen wird, das ist schon so der Punkt, wo man sagt, das ist so richtig emotional und da begreift auch der Letzte im Unterbewusstsein, jetzt muss ich loslassen. Und das ist auch so ein Punkt. Und darüber hinaus, danach natürlich noch Rechnung schreiben, teilweise nachberechnen. Es kommen manchmal auch noch 3 Monate später für einen Fall. Zum Beispiel, gestern habe ich einen Anruf gekriegt von einem Arzt, der eine Leichenschau durchgeführt hat. Dieser Sterbefall ist schon ein halbes Jahr her. Und jetzt kommt der Arzt und möchte nochmal 250 Euro haben für die Leichenschau. Da muss nochmal nachberechnen und. Also das ist schon, du hast schon viel zu tun, lange zu tun mit so einem Fall, wenn du seriös arbeiten möchtest. Manche, die klatschen natürlich alles nur hin und dann am Tag der Trauerfeier geben sie die Rechnung ab und dann sagen sie, jetzt überweis mal und dann ist Ende. Aber wenn man natürlich auch so ein bisschen den Familienbetrieb hat wie wir können uns die Zeit auch nehmen, nicht so wie große Ketten. Ja, es gibt so riesen Discount-Bestatter oder ähnliches, die in jedem Dorf eine Filiale haben. Aber es finde ich dann auch, wie gesagt, zu unpersönlich. Das ist nur noch eine Nummer. Und wenn man einen Familienbetrieb hat, da kann man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen und kann ein bisschen mehr drauf eingehen. Und das ist, finden wir ganz wichtig eben.
Das ist ja auch alles ein immens psychischer Druck. Wie schaffst du das?
Also ich habe mir damals, wie ich im Rettungsdienst angefangen habe, angewöhnt, immer wenn ich meine Rettungsdienstjacke anhab, bin ich ein anderer Mensch. Dann gehe ich vom Privaten in den Dienstlichen über. Wenn ich meine Jacke ausziehe, dann bin ich wieder ein normaler Privatmensch. Ähnlich versuche ich es auch mit meinem Bestattungsoutfit. Ich habe immer die gleichen Klamotten an, wenn ich abhole, also immer den gleichen Anzug oder die gleichen Anzüge, mit denen würde ich jetzt nie irgendwie Privates irgendwo auf dem Empfang sehen lassen oder sowas, sondern mit denen gehe ich wirklich mit zum Bestatten. Oder auch dieses T-Shirt, was ich anhabe, wo Jurabestattungen draufsteht, das sind alles Sachen, wo man wirklich sagt, okay, das zieht man jetzt nicht im Privatleben an, sondern nur, wenn es dienstlich ist. Dass man auch so ein bisschen im Kopf, im Unterbewusstsein diese Trennung hat und sagt, jetzt kann ich ein wenig abschalten. Es gibt natürlich Arbeiten, die nimmst du im Kopf mit nach Hause, klar. Das Übliche mit Kindern natürlich ist ganz schwer, gerade wenn man, wie ich jetzt selber, Kinder hat. Oder wenn man junge Menschen hat generell, was ist noch emotional, wenn man unvorhergesehene Sterbefälle hat. Also die Oma, die 95 Jahre alt ist, die hat ihr Leben gelebt, die holt man ab, versucht sie seriös und pietätvoll von der Welt zu bringen, das ist okay, die hat ihr Leben gelebt. Aber wenn dann jemand unschuldig zu Tode gekommen ist, 30, 40 Jahre alt, dann hat man da schon drüber, anfangen zu knabbern, drüber nachzudenken. Und es hilft eigentlich nur, wenn man drüber spricht als Bestatter. Also wenn dieses Trennen nicht mehr ausreicht, dann hilft nur noch reden. Mit den Kollegen, mit der Familie. Wenn das nicht geht, dann halt, muss man gucken, gehe ich zum Hausarzt, lasse mir eine Therapie verschreiben, gehe ich zum Psychotherapeuten oder sowas. Es gibt jetzt keine Notfallseelsorge für Bestatter, so wie es für Angehörige gibt oder für Einsatzkräfte. Das gibt es bei uns Bestatter nicht. Aber wir haben natürlich einen guten Kontakt zu unseren ganzen Pfarrern und Seelsorgern in der Gemeinde. Da kann man schon mal nachfragen dann auch. Aber bis jetzt habe ich den Fall noch nicht gehabt, dass ich mich irgendwie so tief wo rein manövriert habe, wo ich nicht mehr rauskam emotional. Bis jetzt hat es immer mit dem Reden geklappt.
Was würdest du sagen, ist der härteste Teil deines Berufes?
Der härteste Teil meines Berufes? Das ist eine ganz schwere Frage, weil das in jedem Trauerfall woanders liegen kann, der Schwerpunkt, was hart ist. Manchmal kann das Gespräch mit den Angehörigen das Härteste sein, weil du dir die Tränen verdrückst und vielleicht fast mitweinen willst als Bestatter, weil du so eine emotionale Geschichte mitkriegst. Dann ist das wirklich was für dich hart ist. Und dann gibt's aber auch wieder Einsätze, wo du keinen Kontakt zu Angehörigen hast, dann hast du auch diese emotionale Schiene nicht. Aber dann kommt der harte Anblick vielleicht von einem Verstorbenen, der, was weiß ich, 6, 7, 8, 9 Monate gelegen ist, im Sommer im Hochhaus, keiner hat einen vermisst und ja, bei 30 Grad im Sommer 4 Wochen oder 5 Wochen oder dann monatelang in so einer Einzimmerwohnung zu liegen, kann sich jeder vorstellen, wie das Ganze auszusehen hat. Das sind dann schon die härteren Einsätze, wo ich sage, da hat man schon zu beißen, das ist schon hart. Ansonsten halt die Dauerbelastung. Wenn du dauernd im Dienst bist, wie wir als Familienbetrieb, wir haben jetzt keinen Schichtdienst, wo wir sagen, morgen ist der dran, morgen ist der dran, sondern als Familienbetrieb bist du eigentlich immer unter Anspannung. Du schläfst nachts auch nicht mehr tief, weil du das Handy einfach im Hintergrund hören möchtest. Ich mittlerweile, wenn es vibriert, bin ich wach. Also ich kann mein Handy jetzt lautlos lassen nachts. Wir sind trotzdem erreichbar als Firma, weil das vibriert mich schon aus dem Bett hoch. Also so flach ist mein Schlaf, ich kann gar nicht mehr tief schlafen. Man gibt's aber auch ungern aus der Hand, muss ich sagen. Es gibt schon die Möglichkeit, dass man auch mal Telefonumleitung macht oder sowas. So wie jetzt auch, wo wir gerade hier uns unterhalten. Aber man will es auch ungern aus der Hand geben, das Ganze.
Und gibt es einen Einsatz, den du jetzt als schlimmsten Einsatz deklarieren würdest? Und wenn ja, möchtest du darüber erzählen?
Den schlimmsten gibt's nicht. Ich bin mal bei TikTok, werde ich ja ganz oft gefragt, wo ich meine Aufklärungsarbeit auch mache. Markus, was ist dein schlimmster Einsatz gewesen? Und wir haben mal so Revue passieren lassen und es waren so 4, 5 Stück, wo ich sage, das sind die, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Den schlimmsten aus den 5 kann man schlecht rausnehmen. Um es kurz anzuschneiden, das sind einfach Geschichten, die sich vielleicht auch im ersten Moment gar nicht dramatisch anhören. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, das ist drumherum, diese emotionale Geschichte mit den Angehörigen zum Beispiel, das ist schlimm. Ich erinnere mich an eine 18-jährige Fahranfängerin, die auf der Autobahn unterwegs war, am Stauende. Die Polizei hat den Verkehr runtergedrosselt, um eine Verkehrskontrolle nachts zu machen und die Autobahn, eine dreispurige Autobahn durch den Parkplatz zu nutzen. Die junge Dame stand mit ihrem Auto am Stauende mit Warnblinkanlage hinter einem 40-Tonner und hinter ihr kam der nächste 40-Tonner und der hat den Stau nicht erkannt. Und der hat das Auto so klein zusammengeschoben. Wir wussten anfangs, also weder die Einsatzkräfte noch wir, was ist das für ein Auto gewesen? Man hat kein Auto erkannt. Keiner wusste mehr was. Es war so zusammengequetscht, alles wie eine Sardinenbüchse. Also das war auch was, wo mir im Kopf geblieben ist. Die junge Frau, die unschuldig, wie gesagt, da zu Tode kam. Oder eine ältere Frau, die am Heiligabend über ihren Heizradiator gestolpert ist. So ein kleiner Elektroofen, den man vielleicht kennt, eine Steckdose anstecken kann. Kniehohe Dinger sind das. Da ist sie drüber gestolpert, ist zum Erliegen gekommen, drauf liegen geblieben und kurz vom Jahreswechsel, also 2 Wochen später, wurde sie gefunden, weil eine Sicherung durchgebrannt ist in dem Haus. Aber nicht nur die Sicherung, auch die Frau ist durchgebrannt. Sie sind nur noch an Knochen und so weiter zusammen. War auch ein ganz schlimmer Anblick. Es war wie eine Brandleiche letztendlich. Und der Oberkörper, wie gesagt, sind nur noch an Teilen zusammen. Und es sind so Anblicke, die vergisst du nicht. Das sind Dinge, die bleiben dir im Kopf. Genau wie, was haben wir noch gehabt an den Fällen, wo ich gesagt habe, das sind die, die mir im Kopf bleiben. Ein Kind, was ums Leben gekommen ist, wo keiner wusste, was ist passiert. Ja, plötzlicher Kindstod, da haben die Eltern nachgeholfen. Wir als Bestatter hören nur, das Kind ist tot, keiner weiß warum. Das Kind ist beschlagnahmt und wir sollen es jetzt abholen. Dann musst du da reingehen und das Kind vor den Augen der Eltern abholen. Die Eltern dürfen sich nicht verabschieden von dem Kind, weil die Polizei hat natürlich den Verdacht oder auch kann nicht ausschließen, dass die Eltern was damit zu tun haben vielleicht. Dann darfst du die Eltern nicht an das Kind ranlassen. Das tut dir als Vater selber von Herzen weh. Und dann hast du einen Kollegen dabei, der das Kind mit einer Plastikwanne aus dem Haus tragen will. Diese typische Plastikwanne, was man auch so von Unfällen kennt, von der Presse vielleicht. Dann habe ich gesagt, nein, wir nehmen jetzt eine Couchdecke, wickeln das Kind ein und gehen zurück zum Auto. Das sind so Punkte, wo ich sage, ja, das bleibt im Kopf. Oder die Mutter, die am eine Tochter war, die Tochter, die ihre Eltern bestattet hat, zuerst den Vater und ein halbes Jahr später die Mutter. Und das Problem war, an diesem Grab, es waren beides Erdbestattungen und wir haben dann den Vater bestattet, es war ein Doppelgrab. Und das Grab war so aufgeweicht, so nass, nach ein paar Wochen und Monaten. Wir haben dann die rechte Seite aufgemacht, nach einem Dreivierteljahr, wo die Ehefrau gestorben ist. Und dann kam der unverweste Leichnam zum Vorschein, der dann von der linken Grabhälfte in die rechte Grabhälfte reingerutscht ist. Und die Frau hat dann quasi diesen Leichnam anschauen müssen. Gestunken hat es im ganzen Dorf, das kann keiner beschreiben. Und das war natürlich auch so ein Schockmoment, nicht nur für die Angehörigen, auch für uns. Du kannst da nichts dagegen tun. Wir haben ausgeschaltetes Grab nach jeder Kunst, was möglich war, ist alles zusammengeklatscht und dann kam aus dem Nachbargrab, wie gesagt, der Ehemann rübergerutscht und es war ein schlimmer Anblick. Das sind auch Dinge, wo ich sage, dass das sowas darf eigentlich nicht passieren, auch einem Profi nicht, der ein Grab aushebt, aber da bist du nicht dagegen, da bist du nicht gesichert dagegen, für keine Chance. Ja, das sind so diese Fälle, die, wo ich jetzt auf Anhieb im Kopf habe, wo ich sage, manchmal, je nach Fall, klingt es für den Außenstehenden vielleicht gar nicht so dramatisch, aber wenn du den Fall vor Augen hast oder mitgemacht hast, ist es vielleicht ein ganz anderer Punkt schon.
Ja. Wir haben ja vorhin schon mal die Notfallseelsorge kurz angesprochen. Du hast ja gesagt, dass ja für euch als Bestatter es ja keine gibt. Ich
Genau.
kann ja jetzt mal kurz eine Anekdote von mir erzählen. Ich bin ja in der Freiwilligen Feuerwehr. Und wir hatten letztes Jahr im Ende September einen Einsatz gehabt, wo wir hingekommen sind, vor der Polizei, vor dem Rettungsdienst. Und da wurde festgestellt, dass da ein Autofahrer von der Straße abgekommen ist und auf Fußweg. Das Schlechte daran war nur, dass da noch ein 6-jähriges Kind da war.
Okay.
Und wir kamen ja ein bisschen später dazu, also das erste Auto war schon da gewesen und man hat an der Stimme des Einsatzleiters schon gehört. Da war schon völlig aufgelöst gewesen mit einem Drum und Dran. Und natürlich wurde auch daraufhin die Notfallseelsorge eingeschaltet und ja. Und um den Kreis jetzt zu schließen, würdest du dir wünschen, dass sowas mal in eure Richtung mal gemacht wird? Weil, wenn es für uns Einsatzkräfte schon gibt.
Wir hatten das mal vor bei uns, nachdem es diesen nirgends gegeben hat, also ich kann jetzt nur von Bayern sprechen, Hessen, Baden-Württemberg, ich glaube Thüringen, wo ich auch nachgefragt habe, wo es das nicht gibt als Angebot für Bestatter. Da haben wir mal im Kopf gehabt, wir könnten das selber auf die Beine stellen. Wir hatten auch einen katholischen Pfarrer, der uns da unterstützen wollte. Aber nachdem ich dann mit meiner Frau die eigene Firma gegründet haben, hat sich zerschlagen, wir hatten keine Zeit mehr dafür. Prinzipiell würde ich es gut finden, wenigstens zumindest eine Hotline einzurichten, ja, wo man sagt, er kann ein Bestatter sich hinwenden und kann da mal anrufen und vielleicht mit einem Fremden drüber quatschen. Weil manchmal reicht es schon. Manchmal reicht schon, dass man sich einem Unbeteiligten da ein bisschen mitteilen kann. Man kennt es vielleicht, und wenn du bei der Feuerwehr bist, kennst du es auch, man macht auch mal blöde Witze. Man macht mal einen schwarzen Witz, einen dummen Witz, den Außenstehender überhaupt nicht verstehen kann. Da heißt, oh, die machen sich drüber lustig, was sind das für Schweine? Das ist aber gar nicht der Fall, sondern man versucht einfach durch so ein bisschen gekünsteltes Witze erzählen oder durch ein bisschen Spaß reinbringen in die Materie, versucht man so ein bisschen auch das von sich wegzuschieben und zu überwitzeln, zu überkünsteln, wie man so schön sagt. Und der schwarze Humor spielt eine große Rolle, aber wenn der nicht mehr hilft, wie gesagt, und wenn man dadurch irgendwie trotzdem noch eine Belastung hat, wäre es schon gut, wenn man irgendwo einen Ansprechpartner hat, ja. Wie gesagt, die Bestatter haben die Möglichkeit, unser Pfarrer, unsere Seelsorger in den eigenen Gemeinden anzusprechen. Das ist auch so ein Ding, will man das, mit dem hast du vielleicht die nächsten 10 Jahre noch zu arbeiten, willst du dem das so erzählen, und manchmal ist ein Fremder besser als ein Bekannter. Kommt auf die Gesprächsebene natürlich an. Manchmal ist es auch besser, wenn man in der Familie mit jemandem drüber sprechen kann und das Thema ist beendet, aber das kommt auf den Fall an. Und also ich würde mir schon wünschen, wenn es eine Stelle gibt, wo man entweder anonym oder wo man auch vielleicht wirklich mit einem Fremden mal ein paar Takte drüber sprechen kann. Das wäre schon toll, ja.
Ja, jetzt hatten wir ja schon vor uns mal über die Angehörigen gesprochen. Was ist da besonders zu beachten, wenn man jetzt mit den Beteiligten oder mit den Trauernden spricht?
Naja, dass man auf Augenhöhe landet. Ich sage mal so, jedes Gespräch ist anders. Du hast Leute dabei, die sind vielleicht hochgebildet, ein bisschen sozial hochgestellt, die wirklich, mit denen kannst du nicht jeden Witz bringen oder mit denen kannst du nicht auf einer lockeren Ebene sprechen. Soll man ja theoretisch auch gar nicht. Man soll wirklich ein bisschen auch neutral bleiben, du sollst professionell sein. Aber dann kommen vielleicht Menschen in deinem eigenen Alter oder junge Leute, die zum ersten Mal sowas haben, ein Sterbefall, und die gehen locker mit der Sache um, dann kannst du auch lockerer mit der Sache umgehen. Du musst halt immer versuchen, auf Augenhöhe zu bleiben. Das Wichtige ist, dass du einfach, ja, nennen wir es mal benutzerdefiniert an die Sache rangehst und wirklich guckst, wo habe ich meinen Angehörigen, auf welcher Ebene, auf welchem Level ist der, hole ich ihn genau auf dem Level ab, ich bleibe auf Augenhöhe mit ihm, niemals drunter oder drüber. Immer gucken, dass man auf dem ihrem Niveau bleiben kann oder sich dann auch hoch oder runter spielen kann, um eben ja, situationsbedingt reagieren zu können. Und niemals versuchen, denen was aufzuschwatzen. Das ist immer dieser unseriöse Punkt, wo auch viele Bestatter natürlich auch in einem schlechten Licht manchmal stehen. Wenn man hört, ja, ich habe von einem Bekannten schon mal gehört, der sagt, du kannst jedem was verkaufen. Du kannst einem Angehörigen, der trauert, kannst du alles verkaufen. Aber ob ich dann abends noch schlafen kann, ist die andere Sache. Man muss gucken, dass man wirklich den Angehörigen auf einer guten Ebene begegnen kann und abends noch gut schlafen kann, ein ruhiges Gewissen haben kann. Ganz wichtig.
Und überhaupt als Bestatter Aufträge ablehnen?
Ja klar, du bist ein Dienstleister, ein Privater. Also wenn du natürlich als Firma auftrittst, ja. Als Angestellter machst du das natürlich nicht. Als Angestellter ist Arbeitsverweigerung, da kannst du rausgeschmissen werden. Aber als Bestattungsunternehmen, wenn wir als Firma sagen, nee, wir lehnen diesen Auftrag ab, aus dem und dem Grund, dann lehnen wir den Auftrag halt ab. Das wäre jetzt kein Problem. Wir sind Dienstleister und wir müssen nicht tätig werden. Es gibt eine freie Bestatterwahl. Was anderes ist, wenn wir im Polizeidienst sind, dann haben wir einen Vertrag mit der Polizei, dann müssen wir. Wenn die Polizei jetzt anruft und sagt, ihr habt den Vertrag für dessen das Gebiet, eben die Postleitzahl, dann müssen wir dahin. Und wenn wir sagen, nee, jetzt ist Heiligabend, meine Kinder sind da, wir haben gleich Bescherung, es ist 17 Uhr, ich fahre dort nicht zum Polizeieinsatz raus, dann sagt der Polizist, gut, dann wird die Vertragsstrafe fällig und die kann so hoch sein, dass du deine Firma zumachen kannst. Also da muss man schon überlegen, wenn man so Polizeidienste macht, muss man auch dafür einsatzbereit sein. Aber ansonsten generell kannst du jeden Einsatz ablehnen, der für dich als Dienstleister rankommt. Du musst den Auftrag nicht annehmen. Aber macht natürlich ein schlechtes Bild, ne, wenn man sagt, nee, mache ich nicht. Ich hatte jetzt auch noch keinen Fall, wo ich gesagt habe, nee, das wäre jetzt nichts für die Firma oder wo meine Frau auch als Chefin gesagt hat, da lass mal die Finger davon. Es gibt mal zwei, drei Fälle in den vielen Jahren, wo wir gesagt haben, wir haben ein schlechtes Gefühl, ob die dann wirklich auch hinterher bezahlen können, vielleicht sogar, dass wir da auf unserem Geld sitzen bleiben. Oder bei Fernfahrten, wir hatten jetzt eine Überführung nach Italien, da haben wir gesagt, okay, wir hätten gern die Unkosten als Vorkasse, weil der Mann für uns, der Auftraggeber, völlig unbekannt war. Wir kannten den noch nicht, der kam nicht aus unserer Ortschaft, sondern er war weiter weg. Und wir sollten überführen nach Italien. Das sind natürlich unheimlich hohe Kosten, die da entstehen, ja, für die Überführungskosten, für den Spezialsarg und für das Einsargen, für den Zinksarg, den man noch einlöten muss und so weiter. Unheimlich hohe Kosten. Und wenn man dann drauf sitzen bleibt, als kleines Familienunternehmen, da ja weiß jeder Handwerker, was passiert, dann kannst du zusperren. Und da ist natürlich so ein Punkt, wo man ein schlechtes Gefühl hat. Und dann verlangt man vielleicht mal zumindest einen Teil in Vorkasse, dass man sagt, die Unkosten müssen gedeckt sein. Alles andere kann man später drüber machen. Bei uns gehen ja auch zum Beispiel Ratenzahlungen, da haben wir jetzt auch kein Problem. Aber wenn wir so ein ungutes Gefühl haben, dann sprechen wir die Leute drauf an und sagen auch ganz offen und ehrlich, passen Sie auf, wir sind so ein kleiner Betrieb, wir können jetzt nicht mit 5.000 Euro irgendwo in Vorkasse gehen, Behörden und. Wir müssen schauen, dass wir vielleicht eine Anzahlung für die Unkosten haben. Und normalerweise verstehen es die Leute dann auch. Das kommt ganz selten vor. Und dass wir mal das Gefühl haben, nee, wir haben bei dem ganz schlechtes Gefühl, wir möchten den jetzt Kunden haben, dann machen wir es auch nicht. Wir reden halt offen über die Preise, wie günstig und wie teuer wir sind und fragen dann auch nach direkt, möchten Sie das dann im Ganzen bezahlen, also haben Sie eine Sterbeversicherung oder möchten Sie einen Raten bezahlen? Und dann kriegst du schon ein Gefühl dafür und dann kann man auch Wege finden mit dem Kunden gemeinsam, um das irgendwie auf die Reihe zu kriegen.
Ja, wenn man jetzt so eine Bestattung planen möchte, was braucht man dafür Unterlagen?
Es kommt auch noch, ob man jetzt im Vorfeld machen möchte. Zu Lebzeiten kann man natürlich eine Vorsorge abschließen, kann sagen, ich möchte mal eine Vorsorge machen. Da braucht man jetzt im Vorfeld eigentlich keine großen Unterlagen. Da trifft man sich mit seinem Bestatter und schreibt alles nieder, einen Auftrag und kann das Ganze dann entweder vorfinanzieren oder teilfinanzieren oder überhaupt nicht finanzieren. Wenn es aber zum Sterbefall an sich kommt, dann braucht man schon ein paar Unterlagen. Das heißt, man braucht bei lebenden Menschen zum Beispiel die Geburtsurkunde. Die ist immer Pflicht. Also die Geburtsurkunde brauchst du immer. Bei Verheirateten braucht man dann Familienstammbuch, Ausdruck zum Beispiel. Wenn jemand verwitwet ist, brauchst du noch die Sterbeurkunde von dem Ehepartner, der gestorben ist. Bist du geschieden, brauchst du sogar noch ein Scheidungsurteil oder ein Vermerk in einem Familienbuch, dass geschieden war. Das ist unheimlich viel bürokratischer Aufwand. Natürlich dazu die Todesbescheinigung, die der Arzt ausstellen muss, die ist ganz wichtig. Ohne der können wir auch nicht abholen. Und mit diesen Unterlagen zusammen kann man dann zum Amt gehen und die Urkunden. Eine Sterbeveranzeige ist noch notwendig, entweder macht der Bestatter selber, das heißt, da steht drin, wer sind die Angehörigen, wie heißen die, gibt es ein Erbe und so weiter. Das musst du beim Amt einreichen. Wenn jemand im Krankenhaus gestorben ist oder im Altenheim, dann machen die das. Aber wenn jemand jetzt privat gestorben ist, dann muss der Bestatter das ausfüllen und mit abgeben. Also es ist schon recht viel Bürokratie, muss ich dazu sagen.
Ja, jetzt diese Vorsorge, die man da machen kann, ab wann wäre es denn sinnvoll, die zu machen?
Ganz ehrlich, sofort immer. Viele fragen mich, ja, ist das im jungen Alter auch schon nötig? Dann sage ich, man weiß es nicht. Du kannst morgen aus der Haustür rausgehen, irgendein Vollidiot fährt mit dem Auto über den Weihnachtsmarkt, ja, und fährt 10 Menschen tot, oder du bist momentan in der heutigen Zeit nie mehr geschützt. Du kannst rausgehen, hast einen Herzfehler, von dem du nicht weißt, fällst morgen um, bist tot. Du kannst aber auch bis zum 90. Lebensjahr noch weiterleben. Je früher man sowas macht, umso einfacher wird's, weil man halt sich damit auseinandergesetzt hat und man kann es auch finanzieren. Wenn man eine Sterbeversicherung in jungen Jahren abschließt, zahlt man, was weiß ich, 5 € im Monat ein und dann reicht es bis zum hohen Alter und die Beerdigung ist finanziert, auf gut Deutsch. Man kann es aber auch ohne Finanzierung machen. Ich sage meinen Angehörigen immer, Mensch, Leute, es hätte schon gereicht, wenn ihr euch in der Familie mal unterhaltet hättet drüber. Ja, zum Beispiel, keiner weiß, ob eure Eltern noch leben, ihr von denen wisst, wollen die mal Erde oder Feuer bestattet werden. Weiß man immer nicht. Das ist immer ganz wichtig. Ich habe Leute bei mir im Büro sitzen und dann fragst du so als Bestatter, ja, in welche Richtung geht's denn? Möchten sie eine Feuerbestattung, falls eine Erdbestattung werden? Och, die Mutti wollte schon immer Feuerbestattung haben. Was spinnst du? Nein, es war schon immer eine Erdbestattung. Und dann geht's los. Dann streiten die, dann diskutieren die. Die haben gar keine Zeit zum Trauern. Und wenn du als noch lebender Mensch das schon mal irgendwo geäußert hast oder vielleicht auch in der Vorsorge niedergeschrieben hast, dann ist das schon mal zumindest der erste Punkt, wo die Angehörigen ein bisschen Entlastung haben. Oder auch sagt, ich möchte meine Beerdigung so und so gestaltet haben. Dann ist das auch in jungen Jahren zwar belastend, darüber zu sprechen vielleicht, aber für die Angehörigen ist es eine Entlastung. Ganz klar.
Und ab wann sollte man das spätestens tun?
Da gibt's weder ein frühestens noch ein spätestens. Also wenn man das Gefühl hat, ich möchte jetzt machen, dann soll man es tun. Spätestens, ich sag mal so, wenn man es finanziert haben möchte und natürlich auch noch ein bisschen Geld einbezahlen will, wenn man sagen will, ich möchte nicht, dass meine Kinder später mal daran abzahlen müssen oder dann groß zu beißen haben, was wirklich teuer werden kann. Vielleicht, keiner weiß, wo liegen die Preise in 20 Jahren, ja. Dann würde ich nicht so spät anfangen, weil, wie gesagt, jeder 5-Euro-Betrag bringt mich an das Ziel. Das ist wie wenn ich eine Rentenversicherung abschließen will, zum Beispiel. Die bringt mir nichts mehr, wenn ich mit 60 in Renten gehen, mit 60 eine Rentenversicherung abschließen will, bringt die mir kaum noch was. Also je früher, desto besser. Wenn ich natürlich nur niederschreiben möchte, ohne Finanzierung, dann kann ich es auch am Tag von meinem Tod machen. Und ich weiß, ich habe nur noch ein paar Wochen zu leben, dann reicht es da auch noch. Aber wir wissen alle nicht, wie viel Sand ist noch in unserer Uhr. Ja, wann läuft die Sanduhr aus? Keiner weiß das. Deswegen rate ich wirklich immer, sprecht wenigstens in der Familie mal drüber, auch wenn das Thema immer ein blöd ist. Gerade wenn man so einen Podcast gehört hat oder wenn man sich irgendwo im Fernsehen was gesehen hat und man ist noch jung, kann man auch sagen, hey Mama, ich habe heute eine Reportage gesehen oder wir haben einen Podcast uns angehört oder. Und ich habe den Bestatter bei TikTok gesehen. Wie wollt ihr das eigentlich machen, wenn es mal soweit ist? Sollten wir euch dann Erdbestatten, Feuer bestatten? Habt ihr da schon einen Plan? Habt ihr ein eigenes Grab schon? Viele haben ja schon vielleicht eine Vorsorge und die Kinder wissen gar nichts davon. Also einfach offen damit umgehen, an die Geschichte rangehen und dann gucken, wie weit gehen wir. Wollen wir es nur niederschreiben? Wollen wir nur drüber reden? Oder wollen wir komplett zum Besteller gehen, das Ganze schon durchplanen und dann später noch anrufen müssen und sagen, hey, hier ist Müller, meine Mama ist jetzt tot, wir haben eine Vorsorgenummer, was weiß ich, 7895. Und dann drücken wir nur noch einen Knopf und alles läuft.
Und wie viele kommen da so jährlich zu Ihnen und wollen da was planen?
Zur Vorsorge, das ist ganz unterschiedlich. Also ich muss sagen, Vorsorgen haben wir momentan mehr als uns lieb ist. Warum mehr als uns lieb ist? Wir verdienen natürlich eine Vorsorge in erster Linie erstmal nichts. Ja, eine Vorsorge ist was, wo uns unheimlich viel Zeit bindet. Da nimmst du dir genauso viel Zeit, wie wenn jetzt der Echtfall eintritt. Du hockst ja auch da, machst ein Gespräch mit dem Angehörigen. Das kann eine Stunde dauern, das kann 3 Stunden dauern. Dann hast du Bürokratie dazu. Also wenn man Pech hat, bindet so eine Vorsorge einen halben Arbeitstag pro Sterbefall. Und ich muss sagen, uns erreichen momentan täglich die Anrufe und Anfragen zur Vorsorge, auch überregional in ganz Deutschland mittlerweile. Vielleicht auch gerade, weil ich natürlich viel bei TikTok, Insta und Co. unterwegs bin und Facebook. Kann schon sein. Da kommen viele Anfragen und ich sage mal, eine am Tag ist momentan Schnitt. Heute war es noch keiner, kann sein, dass am Montag wieder 2 anrufen. Im Moment ist es nur, dass einer am Tag eine Vorsorge machen will. Und das ist schon viel. wenn man das so betrachtet, im Vergleich zu den Sterbefällen. Wir haben nicht jeden Tag einen Sterbefall. Es gibt Tage, da hast du überhaupt keinen einzigen Sterbefall. Dann kommt ein Tag, da hast du vielleicht 2, 3 oder 4 sogar. Manchmal ist auch eine Woche vielleicht überhaupt kein Fall. Ja, das ist total unterschiedlich. Aber von den Vorsorgen ist es schon so, dass die dich unheimlich binden und manchmal geht es wirklich, nicht lästig ist in dem Fall, aber wirklich im Weg steht manchmal auch, um andere Dinge zu machen. Aber man macht's gerne und irgendwann zahlt sich auch aus. Irgendwann als Unternehmer, als Dienstleister sagst du auch, Mensch, ich habe hier in meiner Schublade, was weiß ich, 300 Vorsorgen. Einer von denen wird schon bleiben bei uns, auch wenn wir nicht finanziert sind. Es ist unter anderem halt trotzdem noch ein Geschäft. Ja, es ist nicht nur, dass wir die Seelsorger sind und den Leuten einfach was Gutes tun, sondern wir müssen ja unser Geld verdienen damit. Das ist unser Hauptberuf und wir müssen auch ein bisschen aufs Geld gucken, das ist klar. Aber wir haben uns mal zum Vorbild genommen, wir möchten nicht, dass die Angehörigen jetzt kommen und erstmal 1.000 Euro auf den Tisch legen, sonst tun wir nichts. Das wollen wir nicht, wir wollen erstmal helfen und wollen nicht irgendwelche Kosten verursachen. Deswegen sind Vorsorgen bei uns zum Beispiel auch kostenlos.
Ja. Und zwar, wenn man an Begräbnisse denkt hier in Deutschland, dann denkt man meistens entweder Leute, die in der Kirche oder nicht in der Kirche sind. Aber jetzt mal im Hinblick auf andere Religionen, dürft ihr auch Beerdigungen machen, die anderen Religionen zugeordnet sind, wie zum Beispiel den Islam, den Judentum? Und ist das irgendwie anders dann zu planen oder?
Auf jeden Fall, es ist ganz anders. Wir haben schon verschiedene Sachen gemacht. Wir haben schon muslimische Beerdigungen gehabt. Wir hatten schon griechisch-orthodox, natürlich katholisch-evangelisch, ganz klar, das Standard. Jüdisch hat man auch schon. Es gibt aber gewisse Dinge, wo man sagt, man muss auch überlegen, gerade jetzt als deutscher, bayerischer Bestatter oder wie ich immer sage, fränkischer, man hört es ja raus, wo ich her bin, sollte man schon aufpassen, gerade als Mann, wenn du jetzt eine muslimische Beisetzung machen sollst, die zerfleischen dich. Du als Mann, als deutscher Christ, als Mann darfst schon mal überhaupt keine Frau anfassen, die verstorben ist, keine Muslime. Es ist aber auch ganz selten, dass eine muslimische Familie dich anruft und sagt, hey, wir haben eine Bestattung. Meistens haben die ihre eigenen Bestatter. Das ist eine eigene Religion, eine eigene integrierte Welt bei uns. Aber die haben, wie gesagt, wirklich ihre eigenen Bestatter an der Hand, die das dann machen. Ich habe es bis jetzt 3, 4 Mal in 16 Jahren gehabt, dass wir muslimische Bestattungen hatten. Und dann haben aber auch wir unsere Kontakte. Also ich würde jetzt niemals, wenn ich weiß, das ist eine muslimische Geschichte, würde ich niemals alleine in die Sache rangehen. Ich würde mir immer meinen muslimischen Kollegen dazu holen, der das machen kann. Der ist Türke, ist hier aus Nürnberg. Und wenn ich ihn dabei habe, fühle ich mich auch als Bestatter oder als Mensch sicherer, weil ich weiß, erstens kann ich immer sagen, der war dabei. Der hat es so geregelt, wie es von der Religion richtig ist. Man kann keinen Fehler machen. Und ob ich jetzt einen deutschen Helferkollegen dazu nehme oder ob ich eben diese Fachkraft jetzt in dem Fall einen türkischen Mitarbeiter dabei habe, der sich wirklich auskennt, dann nehme ich lieber den dazu. Und es gibt ganz tolle Religionen und es gibt auch ganz tolle Rituale zum Beispiel, die man da erlebt. Das sind Beerdigungen, da stehst du dann als Bestatter nur noch da und guckst und denkst, oh, es geht da ab. Griechisch Orthodox war zum Beispiel was ich vorher noch nie gekannt habe. Der tanzt um den Sarg rum wie so ein Tänzer, aber das ist überhaupt nicht traurig, sondern der rennt da rum und ich kann es kaum beschreiben. Das war wie ein Pfarrer, wie ein Seelsorger, der da um den Sarg rum tanzt und in einer Tour 2 Stunden lang wirklich nur gebetet und gesungen hat und nicht mehr aufgehört hat. Aber in einer Lautstärke, in einer Geschwindigkeit, wo ich sag, das war krass, also sowas zu sehen. Das kannst du nicht beschreiben, das kannst du nur erleben. Und genauso ist es auch man kennt sich vielleicht aus Ghana, die Bestatter, ja, wenn sie einen Coffin-Song, wenn man auf YouTube Coffin-Song eingibt, sieht man die vielleicht auch mal, die tragen den Sarg zu 6 auf der Schulter, tanzen, die zelebrieren das ganz anders. Und da ist jedes Land wirklich anders, auch in Europa sogar. Das ist die Vielfalt und die macht es aber auch aus.
Okay, wenn ich jetzt einen Sterbefall habe, wen muss ich da zuerst anrufen? Rufe ich da zuerst einen Bestatter an oder rufe ich dann noch andere Leute an?
Kommt drauf an, ist es zu Hause, ist es im Pflegeheim, ist es im Krankenhaus, da wird einem viel abgenommen. Ich gehe mal von dem Fall aus, dass es zu Hause. Ich finde meine Oma vor, ich finde meine Eltern vor, irgendjemand liegt tot in der Wohnung. Da muss ich erstmal sicher sein, ist derjenige wirklich tot. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich rufe den Hausarzt oder den Bereitschaftsarzt an. Jetzt am Wochenende würde man vielleicht den Bereitschaftsarzt anrufen und eine Leichenschau einfordern. Jetzt ist die Frage, bin ich mir wirklich sicher, dass derjenige tot ist? Ja, ich war gerade einkaufen, komme zurück nach einer Stunde, liegt die Oma blau angelaufen da. Aber als Laie kann man das nicht feststellen. Und jetzt beim Bereitschaftsarzt anrufen und sagen, ich brauche mal später eine Leichenschau. Das ist schwierig. Es gibt in Deutschland einen Notarzteinsatzkatalog. Das heißt, man darf auch die Todesfeststellung dem Notarzt mit Blaulicht machen lassen. Das heißt, du rufst einfach die 112 an. Ich habe meinen Angehörigen hier bewusstlos vorgefunden. Auch man kann ja die Situation schildern. Ist schon kalt, ist schon so und so. Man kann das ja ein bisschen schildern, wie die Situation ist. Und dann entscheidet der Disponent am Telefon, ich schicke jetzt noch ein Fahrzeug hin mit Blaulicht, wir gucken mal, was da los ist, weil man kann sich nicht sicher sein. Oder wir schicken selbst den Bereitschaftsdienst dann hin und dann kommen die. Also in erster Linie, ihr braucht erstmal einen Arzt, der den Tod bescheinigt. Alles andere ist total sinnlos. Weil auch den Bestatter anzurufen, kann man zwar gleichzeitig machen oder danach. Wir sind froh, wenn wir frühzeitig informiert werden. Ja, wenn jetzt, was weiß ich, 15.30 Uhr am Sonntagnachmittag oder so, die Oma stirbt, und der Arzt kommt erst abends um 21 Uhr, weil er 5-6 Stunden warten muss, bis die Leichenstarre da ist. Dann sind wir aber froh, wenn wir Sonntagnachmittag Bescheid wissen, dass wir Sonntagabend noch eine Abholung haben. Dann können wir ein bisschen organisieren. Prinzipiell, wie gesagt, erstmal den Arzt anrufen, dann den Bestatter und vielleicht die Familie. Und alles andere läuft und wird geregelt normalerweise und geht dann leicht in Gang. Das sind die beiden wichtigen Telefonate, den Arzt anrufen, egal ob es mit oder ohne Blaulicht, und den Bestatter vorinformieren, wie es ist.
Und wie lange darf ein Verstorbener maximal zu Hause sein?
Es kommt ein bisschen aufs Bundesland an. Also 36 Stunden sind fast überall, also fast in jedem Bundesland kein Problem. Ich kann mich nicht so festlegen, weil ich habe jetzt schon oft auch Gegenwind in sozialen Netzwerken bekommen, wo ich von bayerischen Verhältnissen gesprochen habe. Und dann kommen die aus einem ganz anderen Bundesland. Bei uns ist es ganz anders, sage ich, ja, das kann sein. Alle Bundesländer haben ihre eigenen Bestattungsgesetze und das ist wirklich total unterschiedlich geregelt. Aber im Durchschnitt kann man den Verstorbenen auch mal 36 Stunden zu Hause lassen. Viele wollen das natürlich nicht, aber auf dem Land, auf dem tiefen bayerischen Land ist das nicht unüblich. Da kommen noch die ganzen Verwandten, verabschieden sich noch. Da kann man den 1-2 Tage ruhig zu Hause lassen. Das ist nicht das Problem, wenn natürlich auch die hygienische Grundversorgung vielleicht schon stattgefunden hat vor Ort und auch das nicht gerade im Hochsommer bei 40 Grad unterm Dachgeschoss zum Beispiel, das wäre jetzt nicht so förderlich. Nur mal die Gesamtsituation ein bisschen betrachten, aber ansonsten ist das kein Problem, wenn man 1-2 Tage den Verstorbenen zu Hause auch aufbahren kann zum Beispiel. Das geht schon. Ist ja jedermanns Sache.
Und was versteht man unter Ruhezeit?
Unter was?
Unter Ruhezeiten.
Ruhezeiten. Ruhezeiten gibt es in Verbindung mit einem Grab zum Beispiel. Ruhezeiten sind Ruhefristen, Ruhezeiten, es kommt auch ein bisschen aufs Bundesland an, auf den Friedhof, aber eine Ruhezeit bedeutet, dass jemand jetzt, was weiß ich, im Jahr 2023 bestattet wird. Und da gibt es diese Ruhezeit vom Friedhof von 20 Jahren. Das heißt, dieses Grab besteht 20 Jahre. Man sagt auch, in der Zeit kann der Körper vergehen im Grab. Und das ist diese Ruhezeit, diese Ruhefrist, die man braucht, bis der Körper sich aufgelöst hat im Erdgrab. Das kommt ein bisschen auf den Boden an. Es gibt Friedhöfe, wir haben hier in Bayern einen in Fürth, da ist nach 8 Jahren Ruhefrist schon wieder eine Freigabe fürs Grab da, weil die wissen, die haben so einen aktiven Boden mit Sauerstoff und, dass nach 8 Jahren der Sarg samt Leiche verwest ist. Und dann gibt's Friedhöfe, die wissen, dass sie nach 30, 40 Jahren wahrscheinlich immer noch Reste finden werden. Die haben dann relativ hohe Ruhefrist und Ruhezeiten. Oder sie sagen auch manchmal, wir sperren das Grab komplett, weil wir wissen, das ist in der Nähe von einem Brunnen, in der Nähe von Wasser und wir wissen genau, dass da nichts mehr passieren wird. Dann sperren sie auch mal Gräber zum Beispiel. Aber die Ruhezeit, Ruhefrist ist einfach die Zeit, die der Friedhof festlegt in seiner Satzung, wie lang ein Grab gesperrt ist, bis wieder jemand rein darf zum Beispiel.
Ja. Und wie läuft so ein Bestattungsprozess ab?
Naja, haben wir ja jetzt schon ein bisschen die Ausschweifung gehabt vom Telefonat. Also Bestattung heißt ja im Prinzip, es geht vom Anruf bis zur Trauerfeier komplett durch. das hat man ja eigentlich jetzt schon ein bisschen angekreidet oder angesprochen, so ein bisschen. Am Schluss kommt halt dann noch die Beisetzung und da kommt es halt darauf an, es ist ein Sarg, es ist ein Sarg, es ist eine Urne, wie funktioniert es dann? Da gibt es unterschiedliche Methoden, also das ist total individuell.
Ja. Jetzt ist hier die nächste Frage, wie man einen Verstorbenen präpariert.
Das ist schwierig. Es gibt ein bisschen Unterschiede. Ob du als Bestatter, es gibt Hygiene 1, Hygiene 2 Einteilungen, als Bestatter, der jetzt keine sanatopraktische Erfahrung hat, also es gibt Fachkräfte, die speziell dafür ausgerüstet sind, die machen auch Einbalsamierungen zum Beispiel. Das heißt, da wird das Blut auf den Adern mehr oder weniger gelassen, der sogenannte Aderlass, dann kommt Formaldehyd ins Blut und also in die Blutbahn und damit wird der Leichnam im Prinzip von der Verwesung gehemmt. Macht man auch bei Auslandsüberführungen meistens nur noch mittlerweile. Das sind total unterschiedliche Praktiken. Also die meisten Bestatter, die man vielleicht so kennt, die machen eine Grundversorgung. Das heißt, derjenige wird angezogen, gewaschen, schön hergerichtet. Und dann war es das meistens für die meisten Bestatter. Es gibt aber auch Bestatter, die machen prinzipiell bei jedem Verstorbenen eine große hygienische Versorgung. Das heißt, da wird auch zum Beispiel Ligatur gemacht. Eine Ligatur ist Obertiefer, Untertiefer zusammennähen, dass der Mund hygienisch verschlossen bleibt bei einer offenen Abschiednahme zum Beispiel. Dann gibt es auch die Möglichkeit, Unfallopfer wiederherzustellen, dass man auch Abschied nehmen kann am offenen Sarg zum Beispiel. Gibt es auch. Und ist auch wieder sehr individuell. Manchmal muss man viel machen, manchmal gar nichts, manchmal reicht ein bisschen Make-up, manchmal reicht ein bisschen Haare kämmen zum Beispiel aus. Und dann hast du vielleicht einen Fall, den schweren Unfall, wo du wirklich eine große Versorgung hast. Und der kleine Dorfbestatter, sag ich mal, macht das meistens auch gar nicht. Der ruft sich dann meistens auf Verstärkung dazu. Das lässt sich auch gar nicht bewerkstelligen für einen kleinen Bestatter, der dann sagt, okay, bei uns im Versorgungsraum, wir haben so einen Versorgungsraum, wo wir rein können, aber können wir das schaffen? Also ich alleine könnte jetzt auch nicht ein Schwerstunfallopfer alleine herrichten, muss ich sagen. Ich habe das zwar gelernt mal, ich habe da, ich war da in der Ausbildung bei einem Bestatter, der mir das ein bisschen auch die Fertigkeiten jahrelang beigebracht hat, aber das ist so lange her. Die ganzen Nahtechniken, Wundtechniken, du kannst auch Wunden nähen, wenn du gut ausgebildet bist. Aber nach so vielen Jahren ist es wie in jedem Beruf, man soll sich ein bisschen auffrischen lassen natürlich, ja, auch immer wieder fortbilden. Es gibt neue Techniken, neue Möglichkeiten. Und ist, wie gesagt, sehr individuell.
Ja, jetzt wenn wir einmal bei Leichen sind, was passiert eigentlich bei einer Leichenstarre?
Naja, die Leichenstarre, das ist eine von diesen Merkmalen, wo ich vorhin gesagt habe, um zu wissen, ist der Verstorbene wirklich tot. Leichenflecken, Leichenstarre, das sind die wichtigsten Punkte, die der Arzt auch anguckt, ob man wirklich sicher sein kann, ob jemand verstorben ist. Und die Leichenstarre, die kommt und geht auch wieder. Viele sagen, oh, habt ihr die Knochen gebrochen? Nein. Wenn man einen Verstorbenen hat, dann das ist diese Lyse, die da beginnt, auch die Zersetzung vom Körper zum Beispiel. Ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, sonst glaube ich, wenn wir über die Leichenstarre und Leichenflecken sprechen, wie das im Detail entsteht und wie lange es anhält, habe ich schon mal 3 Stunden live gemacht dazu, dann ist es Unendliche. Aber um es so zu erklären, die Leichenstarre, die kommt nach ein paar Stunden und geht nach 2 Tagen. Also sie löst sich auch wieder auf. Meistens, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie liegt der Verstorbene zum Beispiel. Das ist auch so bei Leichenflecken. Es ist nichts anderes wie Blut, was sich im Körper absetzt. Und am tiefsten Punkt sammelt sich das Blut. Also wenn der auf dem Bauch liegt und man dreht später einen Verstorbenen um, hat er einen blauen Bauch oder lila gefärbt. Das sind die Leichenflecken. Die sammeln sich da an der tiefsten Stelle des Körpers zum Beispiel. Und die gehen aber so auch nicht mehr weg. Die bleiben dann auch. Die Leichenstarre, die löst sich irgendwann wieder von selber. Je nachdem, wie lange der schon gelegen ist, der Verstorbene. Und man kann sie aber auch, wenn man als Bestatter vor der Lösung der Leichenstarre kommt, kann man auch die ein bisschen weich massieren. Man kann Extremitäten ein bisschen kneten, drücken, massieren. Manchmal knirscht und knackt es auch ein bisschen. Und da haben viele auch gesagt, oh, die brechen denn die Knochen. Aber das ist nicht so. Das ist wirklich so, dass man ein bisschen Bewegung reinbringt. Und die Extremitäten, das ist wie bei Kontrakturen, wer aus der Pflege kommt, kennt es vielleicht. Kontrakturen, dann bewegt man die ein bisschen. und dann löste die Leichenstarre, dann kann man den Verstorbenen auch wieder anziehen, schön. Also die Leichenstarre kommt und geht wieder.
Ja, bei der nächsten Frage muss man jetzt wahrscheinlich so ein bisschen an die alten Ägypter denken, denn was ist eine Einbalsamierung überhaupt? Macht man das heute noch?
Das ist, was ich gerade gesagt habe, das Blut aus den Adern lassen und Formaldehyd einführen. Das ist mehr oder weniger Einbalsamierung und da muss aber halt alles, was an Körperöffnungen ist, geschlossen werden. Da werden Adern dicht gemacht, dass nichts mehr durchläuft. Da werden also wirklich, ja, wie du sagst, in alten Ägypten ist es früher oft gemacht worden. Bei uns kommt es kaum noch vor. Ich kenne jetzt einen Bestatter, der macht das. Der hat die Ausbildung dazu. Ich habe jetzt keine Ausbildung für Einbalsamierung. Wenn ich sowas hätte, dass es irgendwo gemacht werden soll, kann auch sein, dass man zum Beispiel auf dem Land, jetzt kommt es ab und zu noch vor, eine Familie hat, wohlhabend, hat eine alte Familiengruft vielleicht irgendwo auf dem Friedhof. Dann kann es sein, dass sie ihn einbalsamiert in der Gruft haben wollen. Oder jemand kommt ins Ausland, wird überführt irgendwohin, dann muss er vielleicht auch einbalsamiert werden. Aber es kommt in der heutigen Zeit nur noch selten vor. Also ich habe das in den 15 oder 16 Jahren mittlerweile, habe ich es dreimal mitgemacht, öfter nicht. Ich weiß, andere Kollegen machen es öfter, weil sie halt auch das Werkzeug und Materialien vorhalten, also die Gerätschaften dafür. Und dann werden die von anderen Firmen auch angesprochen natürlich und sagen, hey, ich habe das nicht, würde ich jetzt auch natürlich machen als Bestatter und sage, hey, bei uns geht es nicht einbalsamieren. Kannst du kommen, dein Equipment mitbringen? Oder wir kommen mit den Verstorbenen zu dir und machen das dort. Aber für uns wird sich gar nicht lohnen, das ganze Equipment herzutun, weil es kommt so selten vor, dass man das wirklich nicht mehr braucht. Ja. Aber es ist nicht ungewöhnlich. Es ist schon, für die, die es öfter machen, ist es wirklich auch so, dass die dann auch öfter die Anfragen haben von anderen Kollegen.
Jetzt eine wahrscheinlich sehr häufig diskutierte Frage. Und zwar geht es um die Asche. Und zwar geht es um das Thema, darf man die Asche oder Teil der Asche mit nach Hause nehmen?
Ja, nein. Vom Gesetz her nein. Also in Deutschland gilt die Friedhofspflicht. Das ist ein Zwang, der vom Staat auferlegt worden ist. Prinzipiell darf man keine Asche mit nach Hause nehmen. Die Urne wird friedhofsbestattet. Friedhofsähnliche Gelände gehen auch. Das heißt, mittlerweile haben wir ja Baumbestattung zum Beispiel. Man kann sie in einem Baum bestatten auf ausgewiesenen Friedhofsflächen, die Baum, also Friedhofsflächen sind, die ein Baumgrab haben zum Beispiel, ähnliches. Friedwälder zum Beispiel. Man dürfte auch rein theoretisch keine Aschereste mit nach Hause nehmen. Es gibt so kleine Erinnerungsurnen, die ich hier auch immer habe, wo man ein bisschen Asche reinmachen kann. Es ist offiziell verboten. Auch keine 3 Gramm, auch keine 5 Gramm. Das wird immer in den sozialen Netzwerken ganz krass diskutiert. Ja, ich habe die Asche doch zu Hause, sagen viele zu mir. Sage ich, ja, du kannst auch am Bahnhof gehen und kannst dir Ecstasy, Crystal oder sonst was kaufen. Das heißt noch lange nicht, dass du es auch besitzen darfst, nur weil ich dir irgendwo kaufen kann. Du kannst von einem Bestatter, wenn er gut ist, wenn er nett ist, wenn er freundlich ist und zuvorkommend, kannst du von dem natürlich Asche kriegen. Ja, von deiner Urne, vom Angehörigen kannst du jetzt Erinnerungsstück aufbewahren. Aber man sollte nicht damit hausieren gehen und sagen, hey, mein Bestatter hat mir Asche gegeben, weil dem kannst du die Firma zumachen dafür. Wenn ich als Bestatter jetzt die Urne aufmache und Asche raushole, ist es für mich eine Straftat, eine Störung der Totenruhe. Wenn du die Asche nur besitzt, ist es nur eine Ordnungswidrigkeit, weil du ja das nicht, du hast ja diese Urne nicht geöffnet, du hast ja keine Totenruhe gestört. Aber ich, wenn die Urne aufmache, als Gewerbetreibender zum Beispiel, habe ich eine schwere Straftat begangen. Das ist keine Ordnungswidrigkeit, das ist eine Straftat. Was ich persönlich schade finde, ja, ich finde, man sollte das eben vom Gesetzgeber her ein bisschen freier gestalten. Gut, es muss nicht jeder die Urne mit heimkriegen. Da kann man vielleicht dem Gesetzgeber noch, ich sag mal, eine Mitgebung kann sagen, okay, wir lassen das bei der Friedhofspflicht, aber warum gibt es nicht einfach Asche frei? Warum darf man nicht überall in Deutschland 5 bis 10 Gramm behalten? Eben für einen Ascheanhänger oder für eine Mini-Urne, ja, wo man ein bisschen Asche reinmachen kann, als Erinnerungsstück zum Beispiel. Es gibt natürlich Hintertürchen, man kann die Asche in die Schweiz ausführen oder andere Länder. Es gibt die Oase der Ewigkeit in der Schweiz zum Beispiel. Das ist eine schöne Bestattungsmöglichkeit, wo man auch die Asche in die Schweiz exportiert. Man kann dann entweder irgendwo in der Schweiz einen Bergfluss beisetzen, man kann irgendwo auf einer Alm beisetzen oder man kann auch auf diesem Bestellschein, wir sind auf dem Bestellschein, kann man ankreuzen, die Urne zum Abschied wieder mit nach Hause nehmen. Also der deutsche Bestatter schickt die Urne in die Schweiz. Dort ist die Urne beim Bestatter und dann gehen die Angehörigen hin und nehmen die Urne nach Schweizer Recht wieder mit und können sich verabschieden. Da gibt es aber dann keine Frist, wie lange die die Urne behalten dürfen. Und damit hast du die Urne mit heimgenommen und musst sie eigentlich nie wieder zurückbringen, weil die haben keine Frist. Die haben keine Bestattungsfrist in der Schweiz. Das Einzige, was dir passieren kann, das habe ich jetzt einmal in 16 Jahren erlebt, dass bei einer Wohnungsdurchsuchung in anderer Sache die Polizisten so gefrustet waren, dass sie nichts gefunden haben von dem, was sie finden wollten und haben dann eine Urne stehen sehen. Dann haben sie die Urne beschlagnahmt und gesagt, du darfst in Bayern keine Urne besitzen, keine Asche. Dann haben sie die Asche beschlagnahmt, haben das beim Ordnungsamt vorgetragen und dann gab es eine Zwangsbeisetzung von dieser Asche, die aber offiziell ganz normal über die Schweiz ausgeführt worden ist. Also man muss auch dazu sagen, es ist natürlich ein seltener Fall. Wo kein Kläger, da kein Richter. Ich bin dafür, dass man die Asche behalten darf, zumindest in Teilen. Aber leider sind die Gesetze noch so streng, dass das nicht machbar ist. Also es gibt nach wie vor die Friedhofspflicht in Deutschland, auch für ein Gramm, auch für die ganze Urne. Man darf sie nicht mitnehmen, aber Gott sei Dank gibt es Bestatter, die es machen. Und Gott sei Dank werden die Bestattungsgesetze immer mehr und mehr gelockert mittlerweile. Also ich bin zuversichtlich, dass es in ein paar Jahren vielleicht ganz anders aussieht.
Ja, wenn wir gerade so von Pflichten sprechen, was ist denn die Bestattungspflicht und wer fällt darunter?
Die Bestattungspflicht, naja, Bestattungspflicht heißt einfach nur, dass jeder Verstorbene in Deutschland bestattet werden muss. Dann gibt es Bestattungspflichtige, das heißt, wenn jetzt ein naher Angehöriger stirbt, dann gibt es die nächsten Angehörigen der ersten Grades, die sind bestattungspflichtig, meinetwegen die Kinder des Verstorbenen, die Eltern des Verstorbenen, der Ehepartner des Verstorbenen. Gilt übrigens auch eingetragene Lebensgemeinschaft, also wenn jemand zum Beispiel gleichgeschlechtlich irgendwie in einer Lebensgemeinschaft ist, gilt auch der dafür als bestattungspflichtig mittlerweile, wenn es eingetragen ist. Ansonsten die Kinder natürlich, die Eltern jeweils, die Geschwister und das sind so die Bestattungspflichtigen, das heißt, du kommst aus der Nummer eigentlich nicht raus, auch wenn du sagst, ich will gar nicht, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm, auch zu meinem Papa, was weiß ich, der lebt ganz woanders. Dann geht's nur noch über eine Härtefallregelung. Wenn du, was weiß ich, du jetzt zum Beispiel 40 Jahre alt bist, dein Vater mit 70, 80 jetzt gestorben ist, ihr habt aber über Jahrzehnte keinen Kontakt gehabt, weil da Clinch war, weil ihr wirklich Stress gehabt habt miteinander, dann bist du trotzdem bestattungspflichtig. Du musst als Bestattungspflichtiger deinen Angehörigen bestatten lassen und bist auch kostenpflichtig dann natürlich. Es gibt Härtefälle, was weiß ich, wenn der Vater jemanden den Sohn, also wenn der verstorbene Vater zu Lebzeiten den Sohn missbraucht, misshandelt oder bedroht hat oder und Straftaten im Raum gestanden sind oder ein so zerrüttetes Verhältnis war, dass man das nicht mehr zumuten kann, dann kann der Angehörige sagen, er lehnt es ab, denjenigen zu bestatten. Dann springt automatisch sowieso erstmal das Ordnungsamt ein und das Ordnungsamt legt dann fest, was gemacht werden muss, ob man denjenigen verpflichten muss, den Angehörigen oder nicht. Oder ob man davon absieht, aufgrund einer Härtefallentscheidung zum Beispiel, dann ist der Bestattungspflichtige quasi das Amt und dann wird über das Sozialamt die Kosten eingetrieben. Und das Sozialamt prüft dann, war vielleicht noch Geld vorhanden bei dem Verstorbenen, könnte man vielleicht sein Auto verkaufen, könnte man seine eigene Wohnung verkaufen und darüber dann auch die Bestattung finanzieren. Oder gibt es doch noch irgendwo einen Angehörigen, der ein bisschen Geld hat, von dem man vielleicht als Amt was einziehen kann und sagen kann, okay, ihr müsst bezahlen für den. Und wenn keine Angehörigen da sind, kein Geld da sind oder eben diese Härtefallgeschichte da ist, dann springt das Sozialamt ein und bezahlt dann diesen Härtefall. Aber bestattungspflichtig, wie gesagt, ist immer der nächste Angehörige. Da kommt man im Normalfall nicht drum rum, außer es ist wirklich so ein harter Fall.
Gibt es da Bestattungsfristen?
Ja, auch die wieder natürlich total unterschiedlich, je nach Bundesland. Bei uns wurde jetzt hochgesetzt, also es können mal 8 Tage sein, es können 10 Tage sein bis zur Bestattung, da wird das Wochenende nicht mitgezählt. Sagen wir mal, wenn am Samstag einer stirbt, dann ist es so, dass am Montag die Bestattungsfrist erst anfängt, Montag bis Freitag, dann könnten das 10 Tage sein, jetzt immer 10 Werktage, Samstag, Sonntag, Wochenende, Feiertag ausgeschlossen und innerhalb dieser Frist muss derjenige bestattet sein, ob der jetzt vorher bestattet ist oder in der Erde liegt, das ist egal. Aber innerhalb dieser Frist muss die Person bestattet werden. Und sollte es aus irgendwelchen Gründen nicht machbar sein, weil man jetzt behördlichen Probleme, weil man keine Urkunden herbekommt. Wir haben ja vorhin gehört, man braucht Geburtsurkunde oder Scheidungsurteil oder eine Sterbeurkunde vom ehemaligen Partner. Man bekommt die Sachen nicht her. Dann kann man entweder eine Zurückstellung am Amt beantragen, das heißt, man bekommt trotzdem die Urkunden, aber die sind erstmal zurückgestellt. Oder man beantragt beim Ordnungsamt eine Bestattungsfristverlängerung, wenn man einfach aus dem und dem Grund mehr Zeit braucht. Das ist eigentlich eine Formsache. Normalerweise sagt das Amt immer ja. Gerade wenn das Sozialamt einspringt, die pingeln sich natürlich nicht gegenseitig ans Bein, ja, die Behörden, die sagen, ey, pass mal auf, wir sind da noch dran, Sozialamt Stadt Frankfurt, ja, wir müssen hier noch prüfen, ob wir bezahlen oder ob wir noch jemanden finden, macht mal eine Verlängerung. Und dann sagt Ordnungsamt, oh, kein Problem, gleiche Behörde, sitzt vielleicht noch nebendran. Oder Sozialamt und Ordnungsamt teilen sich das gleiche Büro vielleicht sogar noch, ja. Also es ist eigentlich kein Problem zu sagen, dann verlängern wir die Bestattungsfrist. Das machen die Behörden im Regelfall schon. Und dann ist noch Zeit da. Aber eigentlich geht's relativ zügig, dass man eine Bestattung durchführen kann. Und man sollte eigentlich schon gucken, dass man innerhalb einer Woche jemanden zu Grabe bringt. Alles andere finde ich auch persönlich nicht mehr pietätvoll.
Wie individuell kann man denn so eine Trauerfeier und die Bestattung generell gestalten?
Total. Es gibt eigentlich keine Tabus mehr in Deutschland. Also es ist alles möglich. Es gab ja mal, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, es gab, mir fällt der Name nicht mehr ein, diesen YouTuber, der immer aus der Badewanne raus live gegangen ist, der auch bestattet werden sollte mit einer Badewanne. Da haben sie auch gesagt, eine Badewanne können wir als Sarg nicht nehmen, weil Badewanne ist nicht zugelassen auf den Friedhöfen. Dann haben sie einfach eine Badewanne in Holzoptik nachgebaut, aus Holz. Also einen Sarg aus Holz gebaut, aber in Badewannenoptik, so rum. Und dann konnte der in seiner Badewanne bestattet werden. Es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile, dass man sagt, es ist fast alles möglich. Fanbestattungen, ja, dass der Sarg total in Borussia Dortmund oder Bayern München Farben gestaltet wird oder halt HSV, es gibt ja auch HSV-Fans, habe ich gehört hier, dass man auch einen HSV-Sarg gestaltet oder so. Ja, es ist alles machbar, es ist alles möglich. Man kann von der kleinsten Deko einfach nur die Urne hinstellen und Blümchen dazulegen. Habe ich auch schon gehabt. Ich habe eine Dame gehabt, die sagt, ich möchte eine einzelne Rose neben meiner Urne liegen haben, wenn ich mal sterbe. Die ist bei uns eine Vorsorge gewesen. Wir standen echt da, haben die Urne hingestellt und nur eine einzelne, langstielige rote Rose dazugelegt. Die wollte das so. Eine schlichte, total schlichte Deko. Sie wollte es aber so haben. Und dann bekommt sie das auch. Und dann gibt es natürlich Bestattungen total pompös und was weiß ich was. Auch von Ritualen her gibt es ganz viele Möglichkeiten. Es sind eigentlich fast keine Grenzen gesetzt, außer es sprechen Gesetze dagegen oder Friedhofssatzungen. Dann haben natürlich die Behörden oder der Friedhof seine Hand drauf. Aber wenn man mit denen spricht, kann man wirklich sehr viel mittlerweile heutzutage auch machen. Früher war es ein bisschen härter, da durfte man das nicht, da durfte man jedes nicht, aber mittlerweile sind wirklich die Gepflogenheiten ein bisschen besser geworden. Also individuell ja, und ich habe kaum Einschränkungen, wo ich sage, das können wir nicht umsetzen. Also man kann fast alles umsetzen, wenn man es ein bisschen abspecken muss vielleicht manchmal oder ein bisschen umgestalten muss, aber es gilt auch als Besteller, dass du versuchst, Wünsche wirklich wahrzumachen. Das ist so der Wunscherfüller auch, also den du auch spielst ein bisschen.
Ja, was gibt es denn überhaupt für Grabarten?
Oh, das ist ganz unterschiedlich. Es sind doch total individuell heute wieder. Es gibt natürlich los bei Urnengräbern. Es gibt Urnenreihengräber, Urnenwahlgräber. Das heißt, beim Urnenreihengrab, wie der Name schon sagt, kommt ein Grab nach dem anderen. Da kannst du dir keins aussuchen. Da kommt Grab 1, Grab 2, 3, 4, 5 bis Grab was weiß ich was. Und dann bist du halt in der Reihe, wenn du jetzt stirbst und brauchst ein Grab, dann kommst du in Grab Nummer 520 rein. So, der Nächste, der stirbt, kommt in Grab 522 rein. Du kannst dir das Grab nicht aussuchen. Du kannst auch dieses Reihengrab normalerweise nicht verlängern. Und wir sind jetzt noch bei der Urne. Du kannst dieses Reihengrab auch nicht mehr verlängern. Es ist nach 20 Jahren abgelaufen, wird aufgelöst, kommt vielleicht der Nächste rein. Weil dann geht es von vorne wieder los, bei der 1 irgendwann. Und das wäre jetzt ein Reihengrab. Es gibt aber auch Wahlgräber auf dem Friedhof, wo du sagst, da hinten, unter der Linde da hinten an dem Baum, das würde meiner Oma gefallen. Dann kannst du das nehmen, wenn es frei ist. Ist natürlich auch teurer als dieses Reihengrab. Das Grab da hinten, was du dir aussuchst, dieses Wahlgrab, wie es heißt, ein Wahlgrab, das kannst du dann aber auch verlängern zum Beispiel. Dann gibt es natürlich Sarggräber. Es gibt Einzelgräber, Doppelgräber, doppelt tief. Ja, du kannst natürlich bis zu drei Särge nebeneinander und aufeinander, also bis zu sechs Särge kannst du in einem Grab teilweise unterbringen. Wenn du ein großes Dreier-Familiengrab hast, mittlerweile gibt es kaum noch auf den deutschen Friedhöfen. Hier bei uns in Bayern auf den tiefsten Friedhöfen gibt es natürlich nach wie vor. Je tiefer du im Land bist, umso mehr bestehen die Möglichkeiten noch. Ja, da gibt es natürlich Kindergräber, ja, ganz schlimm. Die sind meistens sogar ganz hinten am Friedhof irgendwo versteckt, finde ich ganz schlimm. Auf der einen Seite gar nicht so verkehrt, weil die Eltern ein bisschen geschützt sind, indem die Reichen dort trauern können. Auf der anderen Seite, warum muss ich Kinder ans letzte Eck verbannen? Dann gibt es zum Beispiel auch anonyme Grabfelder, eine Urne gerade zum Beispiel, eine grüne Wiese, wo die Urne einfach in der Wiese abgelassen wird. Du weißt gar nicht, wo in der Wiese, irgendwo da mit 150 anderen Urnen ist die abgelassen worden. Also es gibt unheimlich viele Grabarten. Es gibt Baumgräber mittlerweile. Man kann Baumbestattungen machen. Man kann sich auch als, ja, man kann die Asche in ein Baumsubstrat, also in ein Samensubstrat einarbeiten lassen und du wächst mit der Pflanze auf und der Baum kommt irgendwann zurück. Du kannst ihn bei dir im Garten pflanzen zum Beispiel. Es gibt so viele Möglichkeiten mit Ballonbestattungen, Weltraumbestattung. In Bremen kann man sich zum Beispiel teilweise im eigenen Garten mittlerweile bestatten lassen. Da gibt es Möglichkeiten, wenn du das zu Lebzeiten schon unterschrieben hast, eine staatliche Versicherung abgegeben hast, dass du das willst. Kannst auf eigenem Grund bestattet werden, im eigenen Garten. Auch das geht mittlerweile, aber nur in Bremen. Und ansonsten gibt es so wahnsinnig viele Möglichkeiten, Diamantbestattungen und was weiß ich was. Also es bleibt eigentlich kaum noch ein Wunsch offen. Es ist irgendwo für jeden was dabei und es ist die Aufgabe des Bestatters, zusammen mit dem Angehörigen oder halt auch mit der Vorsorge, mit dem noch lebenden Menschen zu besprechen, was ist mein Wunsch, was möchte ich? Und wenn derjenige keine Vorstellung hat, dann versuchst du auch so ein bisschen über seine Hobbys, über sein Leben was zu erfahren, wie war der Mensch oder wie ist der Mensch. Und dann kannst du schon gucken, in die Richtung könnte man vielleicht auch gehen, dass man das irgendwie verbinden kann. Und das macht auch diesen Reiz aus, als Bestatter zu sagen, ich habe genau das Richtige gefunden für den. Und wenn er keine Ahnung hat. Viele kommen natürlich mit festen Vorstellungen, ich möchte das und das und das Grab und möchte so und so. Dann wird es relativ einfach. Aber ansonsten, wie ich schon gesagt habe, Wunscherfüller sein ist auch so ein Ding. Und versuchen, den Angehörigen dann auch das vielleicht zu vermitteln und nahezubringen, was vielleicht genau auf den Typ Menschen passt oder vielleicht vor dir sitzt.
Ja. Wir haben ja schon mal kurz darüber gesprochen, aber was gibt es für Möglichkeiten, um sich nochmal von einem Verstorbenen zu verabschieden?
Da gibt's auch individuelle Möglichkeiten. Das heißt, wir können am offenen Sarg eine Verabschiedung machen beim Verstorbenen in der Kirche. Wir haben es schon zu Hause gemacht, eine Aufbauung, haben wir vorhin gesprochen. In 36 Stunden ist es kein Problem, zu Hause Abschied zu nehmen, im Krankenhaus eine Aufbahrung zu machen. Man kann es in der Kapelle machen, in der Kirche. Auf der Nürnberger Burg hat man sogar schon mal, dass wir einfach nur dahin fahren sollten. Wir sind auch schon mit einem Verstorbenen von Nürnberg an die Ostsee gefahren und haben nur dort auf einer, also in der Nähe vom Strand parken sollen und das Auto öffnen sollen, nur damit er nochmal am Strand war an der Ostsee. Und dann sind noch Angehörige gekommen, haben sich am Sarg an der offenen Leichenwagentür sozusagen noch verabschiedet. Auch das geht. Verstorbene, die infektiös waren, kann man auch noch verabschieden. Man kann auch den Sargdeckel aufmachen. Man kann selbst bei hochinfektiösen Patienten, also dann Verstorbenen in dem Fall, Abschied nehmen hinter einer Glasscheibe zum Beispiel. Es gibt Schauräume auf Friedhöfen, die finde ich nicht Schauräume, sondern die finde ich schaurig teilweise, weil es wirklich da ist wie, ja, wie man so einen Film kennt, so lange Gänge, schlicht, weiß und total trostlos und dann steht da eine künstliche Palme drin und so ein Katafalk und darauf steht der alte Sarg. Es riecht schon muffig überall. Ist so wie wenn man sich so einen alten Krimi vorstellt. Das ist da nicht so schön. Aber auch da wieder der Wunscherfüller Bestatter zu sagen, hey, wir können euch individuell was anbieten, wir können da und da hingehen, wir können eigene Trauerhallen irgendwo anmieten, wir können in eine Kapelle gehen, wir können da hingehen, wo ihr wolltet und da könnt ihr Abschied nehmen. Also auch da wirklich Wunsch erfüllen, versuchen rauszufinden, was ist der individuelle Wunsch und den versuchen umzusetzen.
Ja, wir haben ja vorhin schon über die Sterbeurkunde geredet. Von wem erhalte ich die und was steht da konkret drauf?
Also eine Sterbeurkunde ist quasi ein Dokument, was bescheinigt, dass diese Person gestorben ist. Die stellt das Standesamt aus, das zuständige Standesamt an dem Ort, wo die Person verstorben ist. Da steht drauf, wie heißt die Person? Wann gestorben, wann geboren, also umgekehrt, geboren, wann gestorben. Da steht dann drauf, wer der Standesbeamte war, der es beurkundet hat. Also auf der Sterbeurkunde selbst steht am Schluss gar nicht mehr so viel drauf. Mal gucken, habe ich eine hier? Nee, keine geschwärzte wahrscheinlich, nee. Also da steht nicht mehr so wahnsinnig viel drauf, außer der Name, Geburtsdatum, Sterbedatum, Sterbeort steht noch drauf. Da wird quasi alles, was aus dem Totenschein zusammengezogen wird, nur noch mehr oder weniger beurkundet. Und da steht dann wirklich die Personalie nur drauf und dass die Person halt wirklich amtlich beglaubigt verstorben ist. Das stellt das Standesamt aus und meistens macht es der Bestatter, dass er die Unterlagen zusammensammelt, zum Beurkunden geht, die Urkunden bekommt. Dann kann auch der Bestatter vielleicht schon Rente, Versicherung abmelden und so weiter. Und am Schluss, meistens bei der Trauerfeier machen wir das, wir geben hier eine Mappe an die Angehörigen und das sind auch die Originalurkunden dann drin.
Ja.
Aber da ist jetzt nicht irgendwie noch Diagnosen drin, an was er gestorben ist. Das steht nur im Totenschein drin und der bleibt im Amt. Der wird dort verwahrt.
Gut. Gehen wir jetzt nochmal ein Bild zurück. Und zwar, wenn die Personen vom Haus wegtransportiert werden. Mhm. Und zwar, wie werden die Leute die Treppe heruntergetragen? Mit den Füßen oder mit dem Kopf zuerst?
Mit den Füßen voran. Mit den Füßen voran, wenn man den Ritualen und der Geschichte, der ein bisschen Glauben schenkt und als Bestatter auch dem Ganzen nachkommt, aber auch so ein bisschen die Physik lebt, sag ich mal. Also mit den Füßen voran verlässt man das Haus. Da habe ich auch schon mal ein Video gemacht dazu, was ganz total viral gegangen ist, weil es gibt Rituale, warum man mit den Füßen vorausgeht. Es gibt so ein bisschen Glaube, ja, Aberglaube auch bei manchen Menschen, man soll nicht mehr zurückgucken. Wenn man mit dem Kopf vorausgeht, kann man immer noch mal zurückgucken und kann sich den nächsten aussuchen, zum Beispiel, der hinterhergehen soll. Und ansonsten gehen die halt mit den Füßen voraus und gucken nach außen und gucken nicht zurück. Für uns als Bestatter hat es einen ganz, ganz einfachen Vorteil. Man kann sich vielleicht vorstellen, man trägt jetzt einen Menschen, stell dich mal einen Betrunkenen vor, ja, ihr habt einen betrunkenen Kumpel, er sollte jetzt die Treppen runtertragen. Ich glaube, den Kopf über runtertragen, weiß man genau, was passiert. Der lässt sich dann den kompletten Getränk in Speisekarte dann unter den Kopf gehen und bis ihr unten seid vom Treppenhaus, liegt alles unten im Hausflur. Und genauso ist es bei den Verstorbenen auch. Die haben keinen Schluckreflex natürlich mehr und die Flüssigkeiten im Körper sind trotzdem noch nicht gebunden. Die bewegen sich am Körper noch. Und ich will gar nicht darauf eingehen, was es da alles für Flüssigkeiten gibt, weiß jeder Mensch, glaube ich, ganz normal und natürlich. Und wenn ich den jetzt kopfüber natürlich die Treppen runtertrage, Physik, ja, weiß jeder, was passiert. Deswegen, wir tragen mit den Füßen voran, die Treppen runter, gehen auch mit den Füßen voran aus dem Haus raus. Und für viele hat's Rituale, für viele hat's auch Glaube, Aberglaube, aber für einen Bestatter einfach nur ein Fakt, dass ich einfach versuche, dass der mit den Füßen voran nach unten geht und im Kopf oben bleibt, damit einfach keine Flüssigkeiten mehr hochkommen. Das ist einfach das Praktischste. Und alles andere sind wirklich Glaube, Aberglaube, Spiritualität.
Ja, und wenn wir jetzt gerade schon bei Bräuchen und sowas sind, es gibt so den Brauch, dass man bei einem frisch Verstorbenen das Fenster dann noch öffnet. Was steckt dahinter?
Das ist vor allem in Krankenhäusern und Pflegeheimen so. Wenn einer stirbt, machen die Pflegekräfte das Fenster auf, dass die Seele den Raum verlassen kann, dass die Seele aus dem Raum kann und aufsteigen kann. Auch da wieder Ritual, Glaube und ein bisschen auch praktische Geschichte, denn wenn man im muffigen Raum ist, alles zugerammelt ist, kannst du jetzt keine 2-3 Tage mehr da aufbauen lassen. Ja, da muss man ein bisschen Zugluft drin haben, dass auch ein bisschen Frischluft reinkommt und ein bisschen runtergekühlt wird der Raum vielleicht auch. Gerade im Sommer Altenheime, die keine Kühlung haben, der Verstorbene stirbt vielleicht abends 22 Uhr. Der beschissenste Zeitpunkt für den Bestatter, wenn der Verstorbene um 22 Uhr stirbt, der Arzt kommt nicht mehr mitten in der Nacht zur Todesfeststellung normalerweise. Der kommt früh vor der Praxis vielleicht. Und dann bleibt der Verstorbene da liegen, die haben vielleicht keine Kühlung, dann macht man das Fenster auf. Die machen es meistens sowieso auf den Pflegeheimen, weil sie eben sagen, dass die Seele den Raum verlassen kann. Erst den Körper und dann den Raum und die Seele aufsteigen kann. Und ob man dran glaubt oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Ja, das sind auch wieder diese individuellen Geschichten. Aber es ist schon so, dass die die Fenster aus diesem Grund geöffnet werden, um die Seele aufsteigen zu lassen. Und für uns natürlich ganz praktisch, auch die Frischluft zu haben, auch ein bisschen den Raum runtergekühlt zu haben. Ganz klar.
Ja. Jetzt kommen wir noch zu einer Tradition. Tradition, sag ich, so im alten Brauch. Was ist denn eine Totenwache und gibt's die noch?
Die gibt's noch, aber mehr so auch im ländlichen Raum immer seltener. Das ist einfach nur, dass man den Toten die letzte Ehre, den Respekt erweist, wenn er irgendwo noch aufgebahrt ist, zu Hause bleibt zum Beispiel, dass man da einfach eine Totenwache hält. Beim Papst, glaube ich, hat man es gesehen, der jetzt gestorben ja vor kurzem ist, da wurde auch die Totenwache gehalten. Da standen dann ja die Schweizer Garde außenrum, die konnte sich noch verabschieden und da wird auch Totenwache gehalten. Das ist auch so eine Tradition. Wird ganz selten nur noch gemacht. Ich habe es jetzt bis jetzt zweimal erlebt, glaube ich, nur, dass eine Totenwache gehalten wird. Es kommt noch vor in einem guten Hospiz, ja, wo die Menschen zum Sterben eigentlich hingehen, wo die Hospizarbeit noch großgeschrieben wird. Da wird auch mal eine Totenwache gehalten. Das muss ich einfach auch noch nicht nur beim Sterbeprozess dazu setzt, sondern auch danach noch sitzen bleibt und denjenigen noch wäscht, anzieht im Hospiz. Vielleicht sogar, da haben wir sogar die Arbeit vielleicht gar nicht. Das machen die total ritual und total schön und als ob derjenige noch am Leben wäre. Also in den Hospizen ist es echt eine tolle Arbeit. Und da wird auch mal eine Totenwache gehalten. Das ist einfach nur, dass man noch da ist, den Respekt zeugt. Oder auch eben bei berühmten Personen, die Wache hält. Dass man sagt, okay, wir passen auf den auf, dass da nichts passiert. Und sich auch keiner an der Leiche vergeht oder so, oder die Leiche mitnimmt oder.
Ich glaube, da ist auch das bekannteste Beispiel die Königin letztes Jahr von England, die gestorben ist.
Genau.
Das waren ja. Der
Papst genauso, die Queen.
Ja. Das waren ja sogar mehrere Tage gewesen, wo sich gefühlt halb England eine Schlange angestellt hat.
Genau, und da werden auch Wachen abgestellt. Wie gesagt, beim Papst war es die Schweizer Garde. Und bei der Queen, da waren es die eigenen Wachkräfte, die Soldaten, die im Buckingham Palace und so auch überall sind. Und wie gesagt, auf dem Land kann es auch vorkommen, dass die Feuerwehr eine Totenwache hält. Ein Ehrenkommandant oder sowas, ja, da habe ich auch schon mal gehabt, dass die Feuerwehr, die in der Spalier steht, wenn der aus dem Haus getragen wird und vielleicht mit dem Feuerwehrfahrzeug noch hinterherfährt, vom Sterbehaus zum Friedhof zum Beispiel, hat man das auch schon, im Konvoi gefahren oder auch gelaufen wird. Und da wird auch mal eine Totenwache gehalten. Vielleicht auch über mehrere Tage vom Sterbezeitpunkt bis zur Beisetzung, dass immer wieder jemand am Friedhof bleibt und auch dort ist. Aber das ist in der Stadt kaum noch vorstellbar. Das ist wirklich noch auf dem tiefen Land. Da wird es noch praktiziert, aber in der Stadt kaum noch.
Ja. Und jetzt kommen wir mal von den Bräuchen zu dir. Wie denkst du eigentlich über den Tod?
Die Frage kommt wirklich oft vor und ich bin das schlechteste Beispiel, was es überhaupt gibt. Ich sage zu meinen Angehörigen immer, ihr müsst euch mal Gedanken machen, was passiert mit euch, was macht eine Vorsorge oder schreibt, wie ich vorhin gesagt habe, es reicht schon, Erd- oder Feuerbestattung entscheiden, niederschreiben, drüber sprechen. Ich bin ein schlimmes Beispiel. Ich möchte zwar feuerbestattet werden, aber dann hört sich schon auf mit meiner Vorstellung. Also ich möchte nicht im Erdgrab liegen, ich möchte feuerbestattet werden und in meiner Vorsorge steht aktuell drin, also ich habe keine Vorsorge finanziert, ich habe einfach nur was niedergeschrieben, genau wie meine Frau auch, falls mit uns mal was passiert, dass die Kinder wissen, was wäre so unsere Grundvorstellung. Bei mir steht drin, dass ich feuerbestattet werden möchte und dass meine Kinder entscheiden dürfen oder sollen, ob ich dann in einen Familiengrab beigesetzt werden soll, ob sie einen Familiengrab haben möchten. Oder ob ich dann eine Seebestattung vielleicht kriege, dass ich in die Ostsee gehe. Das wäre jetzt auch der Wunsch meiner Frau. Da haben die Kinder aber schon in ihrem zarten Alter zwischen, wie alt sind unsere Kinder, zwischen, nenn jetzt mal nur die Spanne, zwischen 7 und 12, haben die im Veto eingelegt, nein, wir möchten nicht, dass ihr seebestattet werdet. Die wachsen natürlich anders auf wie andere Kinder, ja, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, nicht jede Familie unterhält sich mit seinem 7-jährigen Sohn drüber, wie man bestattet werden möchte. Aber unsere Kinder kriegen halt alles mit und wachsen damit auf. Es ist eine ganz andere Materie. Und unsere Kinder haben ein Veto eingelegt. Nein, keine Ostseebestattung. Wenn dann nur ein Teil der Asche darf in die Ostsee, das haben unsere Kinder jetzt verfügt, weil sie möchten, dass wir irgendwo eine Begegnungsstätte haben, wo sie unseren Friedhof wissen, dass wir da sind, wo sie hingehen können, wo sie trauern können, wenn es immer schlecht geht, dass sie zum Papa ans Grab können zum Beispiel. Das können sie nicht, wenn die in der Ostsee irgendwo rumschwimmen, als Asche nicht auflöst. Aber Da kann man symbolisch einen Teil der Asche beisetzen und den Rest kann man im Grab beisetzen. Und deswegen für mich steht fest, Feuerbestattung. Und ob das dann eine ohne Nischenwand wird, ob ich irgendwo in eine Wand reinkomme und meine Kinder dahin gehen oder im Erdgrab, das sollen dann später die Kinder entscheiden. Aber auf jeden Fall ohne Bestattung und dann so individuell, wie es die Kinder haben möchten. Nach aktuellem Stand, wir reden mit denen ja immer wieder mal drüber, soll es ein Erdgrab werden, vielleicht da, wo momentan meine eigene Oma drin liegt, auf dem Friedhof. Und das wäre der Wunsch meiner Kinder. Und dem komme ich eigentlich nach, dass ich sage, ja, momentan verfügt mir das so, dass ihr das auch so haben könnt. Aber wir hoffen, dass es natürlich noch lange Zeit nicht der Fall ist, dass sie sich dafür entscheiden müssen. Aber wir haben es soweit zumindest mit den Kindern besprochen.
Ja, jetzt natürlich noch die Frage, lebt man als Bestatter bewusster mit Sicht aufs Leben?
Nein, überhaupt nicht. Man macht sich vielleicht mehr Gedanken, ja. Aber ich muss sagen, in den letzten 5 bis 7 Jahren denke ich vielleicht bewusster nach, aber dass ich bewusster lebe oder mich jetzt schon oder gesünder ernähre, nein, überhaupt nicht. Ich werde immer fetter, ich werde immer dicker, ich werde immer träger. Also ein anderer würde vielleicht sagen, oh ja, ernähre dich mal gesünder und mach mehr Sport. Bei mir wird es immer schlimmer. Ich werde älter, ich werde dicker und werde immer dümmer. Es ist wirklich Fast Food genauso wie alle anderen auch. Und nein, also ich persönlich lebe nicht bewusster. Ich denke vielleicht mehr drüber nach, aber ob das jetzt daran liegt, dass ich Bestatter bin und viel erlebt habe, oder ob es einfach daran liegt, dass ich kleine Kinder habe mittlerweile, das glaube ich eher, dass ich da auch mal einen Schritt schneller zum Arzt gehe als sonst. Und früher war mir das scheißegal. Ja, da dachte ich mir, mein Papa ist zum Beispiel mit 45 Jahren gestorben. Mein Onkel ist mit 43 Jahren gestorben. Also alle Männer auf meiner Familienseite sind im Alter 45 bis 50 gestorben. Jetzt bin ich selber 45. Ich habe immer gesagt, wie ich 40 war, ich habe noch 5 Jahre zu leben. Ich weiß, dass ich nicht länger lebe. Meine ganzen anderen Verwandten, auch männlicher Seite, mit 45 gestorben sind. Jetzt bin ich 45. Theoretisch müsste ich jetzt in dem Jahr oder nächstes Jahr sterben. Wenn dieser Punkt wäre. Früher habe ich mir total gedacht, scheiß drauf, ja, interessiert mich, dann sterbe ich halt, was habe ich zu verlieren? Ich habe jetzt Familie, ich habe Kinder, da denkst du schon bewusst danach, da gehst du auch da lieber mal zur Vorsorge oder, lässt dich vom Arzt mal angucken, wenn was ist, da denkst du schon mehr nach, aber dass man bewusster lebt und sagt, ich mache jetzt Sport, ich nehme meine Globulis oder was weiß ich was, nee, also ich bin genauso ungesund und genauso planlos wie früher, aber man denkt mehr drüber nach. Auch wenn man vielleicht nicht handelt, aber man denkt ein bisschen intensiver drüber nach.
Ja, wir sind schon fast am Ende angekommen. 2 Fragen sonst noch. Meine letzte Frage, die ich stellen werde. Es gibt ja immer in jedem Beruf irgendwelche Vorurteile. Sind dir welche über deinen Beruf bekannt?
Total. Also gerade, weil ich ja viel in TikTok unterwegs bin, bekomme ich ja ganz oft, Bestatter sind Verbrecher, wir sind unseriös, wir sind bei der Mafia, wir wollen nur Geld verdienen. Also das meiste ist, der Bestatter verdient sich dumm und dämlich. Da antworte ich immer drauf, naja, klar, der Tod kostet Geld, aber das Leben kostet euch viel mehr Geld in eurer Lebenszeit, wo ihr auf die Welt kommt. Oder wenn ein Kind auf die Welt kommt, was braucht man alles für ein Kind, das auf die Welt kommt? Das sind schnell 10.000 Euro futsch mit Ersteinrichtungen und bis das in meinem Kindergarten ist und so weiter. Eine Bestattung kannst du für 2.000 Euro haben. Und wir sind halt auch eine Firma, wir sagen halt, oder ich als Bestatter, ich möchte immer gar nicht auf die Firma eingehen, weil das ist eigentlich meine eigene Philosophie und nicht die von der Firma, sondern ich persönlich sag, ich verkaufe den Leuten nicht jeden Mist. Ja, natürlich kann ich sagen, boah, wollt ihr wirklich diesen billigen Verbrennersarg für 600 Euro? Stellen wir uns mal vor, der wiegt jetzt schon 80 Kilo, ihr Mann, wenn der da durchkracht, nehmen Sie lieber den besseren Sarg, da verdiene ich vielleicht dann 350 Euro mehr. Oder ich sag, Mensch, hier, eine Überurne, ihr müsst eine Überurne kaufen, die Asche muss in diese Überurne rein, schaut viel schöner aus wie die plumpe schwarze Aschekapsel, klar, kann ich 350 Euro Umsatz machen. Oder ich sag, hey, ihr braucht eine Decke, ihr braucht ein Kissen, kostet bei mir 99 Euro, gibt's auch für 400 Euro, sagen viele Bestatter, bei uns gibt es gar nicht. Ich verkaufe sowas überhaupt nicht. Keine Decke, kein Kissen, keine Klamotten, weil wir sagen, individuell vom Verstorbenen selber was zu nehmen, ist viel persönlicher, als irgendwas Gekauftes damit reinzulegen. Und das rechnen unsere Kunden uns hoch an, dass wir so offen und ehrlich sind und sagen, ihr braucht keine Urne kaufen, ihr braucht das nicht kaufen, ihr braucht jenes nicht kaufen. Und das unterscheidet uns eben von den Unseriösen. Und da ist aber dieser Ruf wirklich da, dass der Bestatter einfach nur aufs Geld gucken würde. Und da kann ich jedem nur raten, ich will nicht für uns Werbung machen, sondern für jeden guten Bestatter. Es gibt viele gute Bestatter da draußen, es gibt aber auch viele schwarze Schafe. Vergleicht zu Lebzeiten, sprecht mit den Bestattern, ihr erlebt viel, ihr könnt im Gespräch schon viel erfahren, ihr müsst nicht bei jedem Bestatter gleich unterschreiben, ihr könnt euch Vorsorgegespräche anhören und könnt gucken, wenn der gleich kommt und sagt, jetzt unterschreib mal und zahl 1000 Euro, dann war es eh der Falsche. Einfach unterhalten, mal gucken, was ist das für ein Knilch, und wenn der euch alles verkaufen will, war es der Falsche. Wenn der individuell kommt und sagt, hey, ihr braucht das nicht, ihr braucht jenes nicht, dann ist es ein guter Bestatter. Der guckt nicht nur auf die Kohle, sondern der guckt auf euch als Mensch. Und das ist viel wichtiger in der heutigen Zeit. Und das ist so der einzige Tipp, den ich sagen kann, so erkennt ihr vielleicht einen seriösen Bestatter. Und, weil die Frage kommt, aber weil du gerade gefragt hast, so mit Gerüchten oder auch mit, wie heißt das, mit Behaftungen, der Steinmetz verdient übrigens mehr als der Bestatter. Oder die Friedhofsverwaltung, ja. Wenn man überlegt, ein Grab kostet teilweise bis zu 3000 Euro, da ist die Bestattung günstiger als das Grab selber.
Ja, jetzt sind wir schon am Schluss angekommen und hier kommt die letzte Frage. Gibt's noch was, was du den Zuhörern jetzt noch mitgeben möchtest zum Abschluss?
Das war eigentlich schon fast der Schlusspunkt, den ich gerade gesagt habe, so ein bisschen. Wenn ihr auf der Suche seid nach einem guten Bestatter, sprecht mit dem, hört euch das an, geht nicht zu jedem nächstbeliebigen. Wenn der Trauerfall mal eingetroffen ist irgendwann, dann hat man keine Zeit mehr. Dann ist man am Trauern. Meistens ist man auch schon in der Hektik. Wir müssen blumen, wir möchten Geld, wir möchten nach 3-4 Tagen bestatten oder. Viele haben dann Panik und überstürzen vieles. Macht es in Ruhe zu Lebzeiten, guckt euch das an. Können wir zu dem Bestatter gehen, der bei uns am Ort ist? Wir können aber auch einen anderen Bestatter nehmen. Ja, ihr könnt auch einen Bestatter aus einem anderen Ort nehmen. Ihr könnt auch, wenn ihr in München seid, einen aus Nürnberg nehmen und so weiter. Wir werden ganz oft gerufen, dass wir nach München fahren sollen, weil wir trotzdem in Nürnberg noch günstiger sind mit der Fahrt nach München, als die in München intern in München kosten, weil München echt ein teures Pflaster geworden ist. Deswegen, einziger Tipp, guckt euch die Bestatter an, zu Lebzeiten, redet mit denen, und im Gespräch könnt ihr schon sehr deutlich sehen, wo geht die Reise hin. Ist das ein seriöser Typ oder will er nur meine Kohle oder macht er so wie wir bei Jurabestattungen und sagt, behandelt jeden Verstorbenen so, als wenn es ein alter Angehöriger wäre. Dann kann nichts schiefgehen.
Und damit können wir jetzt auch den heutigen Podcast schon beenden. Wenn ihr noch mehr von Markus sehen wollt, dann schaut auf Instagram bei @jura.bestattungen vorbei oder auf Instagram bei frag den Bestatter oder der_Bestatter. Alles ist nochmal in der Beschreibung verlinkt. Und damit verabschieden wir uns aus diesem Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir bedanken uns natürlich, dass du dir die Zeit dafür genommen hast heute.
Sehr gerne. Wie gesagt, wenn Fragen sind, ihr findet mich überall im Internet, auch bei TikTok, da bin ich, glaube ich, am meisten vertreten. Und Fragen, einfach Fragen. Ich bin für jeden offen.
Ja. Wie gesagt, alles unten verlinkt. Schaut gerne danach. Und damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Yes. Professor Emu, dein Themenpodcast mit David und Florian.